Siehst du das?
Hm?
Datensatz?
Ach der.
Da soll ich jetzt fundierte Aussagen draus ziehen.
Ja.
Die Leute kommen ihrer Arbeit einfach nicht nach. Weil die, ich weiß nicht, zu dumm sind oder was.
Ach, ich sei nicht so.
Datensätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hin, guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust oder was?
Das sind nicht alles Profis.
Da muss man mal fragen, ob die... Ich weiß nicht, soll ich jetzt nach Hause gehen oder was?
Nee.
Ist doch lächerlich, oder? Die wissen doch, dass man keine ordentlichen Aussagen aus so einem Datenmüll ziehen kann. Jetzt reicht's mir langsam. Haben die kein MATLAB-Skript, das die Daten sortiert?
Anscheinend.
Junge, 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 Junge. Och Mensch, hör auf. Paar Nichtskönner. Originale Nichtskönner.
Beruhige dich.
Das ist eine Auswertung für Vollidioten hier. Genau solche Vollidioten, wie diese Wissenschaftler sind. Deshalb sind die auch nicht in der Wirtschaft, diese Spinnerbande.
Und nu?
Gar nichts. Zusammenpacken. Ende.
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matt Tech Smoothie, Folge Nummer 7. Und auf meinen Ohren, wie immer, mein Freund und Kollege Benedikt Stanitzek. Hallöchen nach Aachen.
Hallo, hallo, hallo zurück nach München. Und mit mir versucht aus dem Einheitsbrei zu entkommen Dr. Deutsch aus München. Hatte ich schon gesagt, ne?
Genau, aus München.
Ja.
Tag.
Nicht, dass die Leute sich noch wundern, warum wir manchmal so verzögert aufeinander reagieren irgendwie.
Ja, was geht bei dir ab in der Seuchenwelt NRW?
Es war so klar, dass das kommt, ne?
Ja, natürlich. Was hast
ja,
du
Heinsberg
erwartet?
Ist hier ja, Heinsberg ist ja hier sowieso ein bisschen so stiefmütterlich behandelt. Alles, was mit Heinsberger Kennzeichen durch Aachen fährt, sagt man sowieso, die haben allein Hirnschaden. Ja. Ja. Nö, ist ganz gut. Ich hänge ja momentan relativ viel in der Uniklinik rum.
In der Uniklinik?
Ja, da sind super Lernräume.
Ist ja verrückt. Bei uns ist es ja immer so, dass die Mediziner immer irgendwo anders rumhängen, weil wir nicht genug Lernräume haben.
Ja, das ist bei uns andersrum halt so.
Lustig.
Und tatsächlich, die sind wie leergefegt, aus bekannten Gründen. Aber eigentlich... Beim Einkaufen ist mir ist von Freunden gesagt worden, dass die Nudeln ausverkauft worden sind, aber ich führe das eher darauf zurück, da gerade Klausurphase ist, dass die Studenten eh alle Nudeln grundsätzlich aufkaufen, weil sie zu Hause irgendwie überleben wollen. Und dass das quasi nichts mit der Virus-Epidemie zu tun hat.
Du meinst ganz normaler, klausurphasenbedingter, saisonaler Ausverkauf?
Ja, genau das meine ich.
Okay.
Ja, ansonsten habe ich tatsächlich ein, zwei Dinge noch mitbekommen, wo ich dachte so, wow, okay, können wir mal drüber quatschen. Und zwar hier der Abstand zu den Siedlungen mit den Windrädern. Da haben wir ja mal drüber gequatscht, als ich hier über Windräder referiert habe.
Da war doch irgendwas, dass sie das doch nicht so prinzipiell diesen Abstand generalisiert durchsetzen wollen. Aber ich habe das nur so mit einem Ohr mal mitbekommen.
Ja, ja. Ich möchte mir das nicht auf die Fahne sein, dass wir dafür verantwortlich sind. Aber ihnen ist genau das aufgefallen, was wir auch schon nämlich angesprochen hatte, dass das nämlich dieses restriktive zu sagen, 1000 Kilometer Abstand zu allen Siedlungen dazu führt, dass wir keine Windräder mehr bauen. Und damit können wir halt die erneuerbaren Energien oder den Ausbau der erneuerbaren Energie halt quasi vergessen. Und jetzt haben sie halt gesagt, dass sie in das Gesetz wohl reinschreiben wollen, dass diese Grenze wohl lediglich als Orientierung dient.
Okay. Das bedeutet, die Unternehmen dürfen sich dann mit den lokalen Anwohnern selber rumkloppen, ob sie das dahin pflanzen dürfen oder nicht.
Wahrscheinlich. Sie haben dann noch so einen Schwurbel da reingeschrieben, wie sie wollen für mehr Akzeptanz und eine Beteiligung der Bürger und Kommunen an den Erträgen der Windkraftanlagen sorgen. Also mehr Akzeptanz durch Geld quasi.
Also die wollen sich die Erlaubnis kaufen, um es kurz zu machen.
Ja, sie haben gemerkt, dass sie Scheiße gebaut haben und jetzt versuchen sie zurückzurudern. Klassische Politik.
Sehr schön.
Ja, dann hier, achso, das ist ein großes Thema. Vielleicht sollte ich erstmal noch mal anders ausholen. Boah Gott, ich habe echt viel jetzt hier am Anfang. Ich habe tatsächlich Replies bekommen zu den Kopfhörern, zu meinem kleinen Kopfhörertest.
Mhm.
Und da wurde halt auch gefragt, was du auch quasi, glaube ich, du hattest es, glaube ich, auch gefragt.
Ja, genau, ich hatte gesagt, wenn du Zeit und Lust hast, ob du nicht mal deine gescheiten Kopfhörer auch vermessen könntest.
Ja, da die Frage dann halt auch kam, habe ich das auch nochmal gemacht. Gut, es hat mich 5 Minuten gekostet, weil das hatte ich ja quasi schon alles fertig, den Rest. Ich habe dir die Bilder jetzt ja vorab schon geschrieben, die werde ich auch wieder posten, sodass der Rest, der das jetzt nur auf den Ohren hat, wenn er Lust hat, sich das auch angucken kann. Man sieht tatsächlich, wenn mir meine Teufel-Kopfhörer mal dagegen sieht.
Oder andere gute Kopfhörer.
Ach komm, ja, ich bin da ja nicht so, was,
nein,
was
ich diese. Weiß.
Ich werde nicht von Teufel bezahlt.
Leider.
Das sind tatsächlich auch keine High-End-Kopfhörer. Also ich glaube, haben die gekostet? 60 Euro oder so.
Ja, aber ich meine, Teufel ist ja schon eine bekannte, eigentlich ordentliche Marke.
Nein, ich will nicht sagen, das waren jetzt keine 300 Euro Bose sonst irgendwas, sondern das waren eigentlich ziemlich. Ich fand's okay und von der Klangqualität fand ich die auch immer super. Jetzt habe ich auch tatsächlich den faktischen Beweis, dass die besser sind. Was man vor allen Dingen sieht, du hast das ja gerade auch schon mal gesagt, dass gerade bei den niedrigeren Frequenzen ist das deutlich bauchiger.
Ja.
Also wir haben deutlich mehr Amplitude bei tieferen Frequenzen, was auch logisch ist, weil das halt keine In-Ears sind, sondern so Mickey-Mäuse. Also haben sie auch mehr Klangkörper. Was man aber auch gleichzeitig sieht, ist, dass der bei sehr tiefen Frequenzen immer noch am Struggeln ist. Was auch wieder logisch ist, weil es sind halt Kopfhörer. Die haben halt nicht die Resonanzfrequenz von, also die Resonanzraum einer Stereoanlage.
Ja, du wirst in Kopfhörer, wirst du halt nie eine solche Resonanz bzw. Basslastigkeit kriegen wie halt bei einem Subwoofer. Das liegt halt einfach am Bauraum.
Ja. Und was man aber, finde ich, ganz gut sieht, ist bei den, da in diesem Sweet Spot, da wo wir darüber diskutiert haben, wo der Mensch am besten hört, also in dem Bereich hat er das gleiche charakteristische Bild wie die billigen Shiner-Pods. Also quasi erst so einen richtig hohen Peak bei den Mittelfrequenzen und dann nach oben hin so ein.
Ich dachte eigentlich, dass die Shiner-Pods da auch etwas weniger haben.
Ja, ein bisschen weniger schon. Ich habe jetzt einfach nur, ich spreche da einfach nur von dem charakteristischen Bild, also von dem Verlauf, wenn du den mal dagegen legst. Aber ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht zu lange noch drüber reden, kann man sich nochmal angucken. Man sieht den Unterschied, ich fand es total interessant. Jetzt habe ich auch ein faktisches Bild quasi darüber, dass meine Kopfhörer besser sind. Du spielst unten über das Frequenzspektrum. Da sahen die anders aus.
Ja, genau.
Da gab es bei dem billigen so einen richtig tiefen Einbruch und die haben nicht. Aber wenn du oben quasi auf den Amplitudenverlauf guckst.
Ach so, ja, okay, ja, stimmt. Der ist wirklich.
Da siehst ähnlich. Du oben zwischen 16 und 20.
Ja. Nee,
hast Kilohertz. Ja. Kilohertz ist die Einheit, nicht Bananen. Was haben wir noch? Ich hatte noch hier, du bekommst Bier.
Ja, wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Vielen Dank an unsere lieben Zuhörer, dass wir das geschafft haben.
Du kannst dich bedanken.
Ich möchte auf jeden Fall ein leckeres Bier. Nicht irgendwie so 0815 Peterskölsch oder so.
Nein. Da du die Wette verloren hast, bemühe ich mich da um was Besonderes. Ja. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht ganz. Entweder schicke ich dir das halt oder wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Ja.
Im April, Anfang April sehen wir uns das nächste Mal.
Würde ich so machen, dann wird es auf dem Versand nicht so durchgeschüttelt.
Ja, ne? Ich hab von dem letzten Mal noch schlechte Erinnerungen an ein zerflattertes Paket. Da habe ich eigentlich keine Lust
aber
drauf.
Es war alles ganz.
Mindestens.
Also mindestens. Das Päckchen nicht, aber der Inhalt.
Ja, aber es spricht nicht gerade dafür, dass es ungeschüttelt ankommt.
Nee, das stimmt.
Und dann habe ich noch, ich habe Drive to Survive geguckt, die neue Staffel ist draußen. Ich bin ja so ein kleiner, ja, ich gucke mir gerne Autos an, die in Kreisen fahren, wie man so schön sagt. Das kann ich nur jedem, der so ein bisschen motorsportaffin ist, empfehlen. Das ist jetzt die zweite Staffel und eine Staffel ist immer eine Saison quasi. Und dann schaut man mal, kann man tatsächlich mal hinter das gucken, was man halt so bei Formel 1 so im Fernsehen als Live-Übertragung sieht.
Oh, da muss ich ja auch mal reinschauen. Ich kenne das tatsächlich gar nicht.
Es ist leider eine Netflix-Original-Serie. Also.
Ja und? Stört mich nicht.
Aber für motorsportaffine Menschen ist das wahrscheinlich... Ich habe schon gehört, dass es auch für nicht motorsportaffine Personen ziemlich interessant ist. Weil da halt sehr viel so die Politik dahinter auch gezeigt wird. Ja, wollte ich nur so als Empfehlung raushauen. War mir ein persönliches Anliegen.
Sehr schön. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen.
Bevor wir zu den Themen kommen.
Bei mir gibt's eigentlich gar nicht so wirklich viel sozusagen. Ich habe auch mir schon gedacht, nachdem jetzt hier die Corona-Fälle in Deutschland ja doch auch zunehmend über ganz Deutschland verteilt irgendwie überall mal welche sind.
Ich will damit nur sagen, du hattest nicht ganz recht, ne?
Womit?
Nach deiner ersten, ich glaube, es war vor 2 Folgen, da hattest du nämlich gesagt, so ja, in 4 Wochen ist das Ganze wieder vorbei.
Ja, ich dachte hier in Deutschland zumindest, weil ich mir gedacht habe, dann, also, ich meine, das war ja auch insofern, also ja, ich hatte nicht ganz recht, aber ich meine, die Fälle hier mit Webasto und so in München, die in Schweigen, die sind ja alle wieder zu Hause und gesund.
Das ja, richtig.
Problem, das Problem ist jetzt ja eigentlich von Italien rüber geschwappt, muss man ja sagen.
Okay, wenn du es so willst, ist das was Neues, ja.
Ja, aber ich bin eigentlich schon wirklich davon ausgegangen, dass wir dann hier wieder mehr oder weniger Ruhe haben, was ja nicht der Fall ist. Und was ich in dem Zusammenhang Lustiges gesehen habe, bei uns in der U-Bahn auf diesen Nachrichtenanzeigen, stand groß der Titel Corona-Schlägerei. Das war direkt bei mir hier um die Ecke, lustigerweise.
Ging es um Bier?
Nee, da hat irgendein besoffener Mann mit 2,6 Promille...
Es ging um Bier.
Er hatte wahrscheinlich Bier-Intus, ja. Da hat er irgendwie 2 Chinesen als Coronavirus beschimpft und wurde daraufhin von anderen irgendwie verkloppt.
Ja, schön.
Da ich mir auch so, welcome to Zombieland. Hier herrscht jetzt langsam Anarchie. Nee, so schlimm ist es auch wieder nicht, aber...
Hey, ich hab dir das, also das ist anscheinend, wir machen uns da jetzt so drüber lustig, aber das ist ja eigentlich tatsächlich ein ziemliches Problem, wenn man, also dass das so in so eine Rassenecke quasi gedrängt wird, dass irgendwie die Leute, da haben wir auch schon hier mit den Aachener Studenten drüber referiert, dass es Leute gibt, die irgendwie denken, dass dieses Virus in Asiaten rings um die Welt spawnen würde irgendwie.
Ja, das ist, ich find's auch ehrlich gesagt, albern, auch jetzt mit, dass die zum Teil, also merkst du irgendwas davon? Ich meine, hier in München bzw. Bayern gibt es ja aktuell weniger Fälle als in NRW. Merkst du irgendwas von Hamsterkäufen oder so?
Wie gesagt, also ich habe das ja eben schon angerissen. Ich merke nur, dass die Lernräume alle generell leerer sind. Okay. Also die Uni ist einfach, also die Leute bleiben vorwiegend zu Hause, wobei ich das verstehen kann, weil wir können es uns das nicht leisten in der Klausur. Niemand, ob Student, ob Assistent, ob du jetzt die Klausur schreiben musst oder sie stellen musst oder sowas, du kannst dir es nicht glauben, so 2 bis 4 Wochen vom Fenster weg zu sein, weil dann hast du quasi, das kannst du nicht tragen. Deshalb nehme ich mal an, dass das so in die Vorsichtsmaßnahmen-Ecke geht. Aber das geht für jede Krankheit. Du kannst dir in der Zeit jetzt nicht erlauben, krank zu werden. Hamsterkäufe, ich habe von Freunden habe ich gehört, dass wohl Nudelregale ja leer sind, aber sonst.
Ja, weil also du hast mir ja ein gemerkt. Foto irgendwie geschickt gehabt, wo in so einem Regal nur noch ein Träger mit irgendwelchen Dosensuppen oder so stand und alle.
Es war chinesische Suppe. Das war ja das Lustige daran. Aber das habe ich ein bisschen zusammenhang. Bei mir im Kaufland ist das sowieso, ich gehe ja immer relativ spät abends einkaufen, wenn ich noch so dran am Kaufland vorbeigehe. Da ist der generell relativ leer gekauft, weil die Belgier und die Holländer immer hier rüberkommen, weil hier die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel geringer ist. Also es ist hier einfach günstiger. Okay. Und die marodieren dann immer so Richtung Wochenende durch ein Kaufland. Und dann sieht der immer aus, als wäre Weltuntergang, aber das ist vollkommener Normalzustand.
Okay. Ja, weil ich muss sagen, ich finde das also zumindest aktuell auch absolut noch übertrieben, weil also du kannst dich ja normal noch bewegen, ohne dass du akute Angst haben musst, dich damit anzustecken, und vor einer Abriegelung von irgendwelchen Städten sind wir auch noch weit entfernt. Also
sagst du jetzt?
Sag ich jetzt, ja. Deswegen sage ich, dass jetzt Hamsterkäufe noch überflüssig sind. Schön. In meinen Augen. Ja.
Im April und Mai bin ich wieder relativ viel unterwegs. Ich hoffe, dass das sich bis dahin wieder gelegt hat.
Wir werden es sehen.
Ja, ja.
Ja, und sonst, was ich nur sehr lustig fand, da habe ich abends Fernsehen geschaut und da wurde irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, wurde irgendwas erklärt und mit Stromfluss und so weiter und da kam dann auch hochwissenschaftlich auf die Aussage, ja, da fließen dann die Elektromoleküle lang.
Bitte, so, was?
Moment.
Ach, das war diese Galileo-Geschichte, die du mir abends mal geschickt hast.
Galileo war das, ja. Ja, da dachte ich mir auch
toll,
so,
Qualitätsfernsehen.
Moleküle.
Meinten sie Elektronen?
Meines Erachtens fließt bei Elektro keine Moleküle. Ja, also die meinen Elektronen. Aber das sind halt keine Elektromoleküle.
Ich möchte Ihnen jetzt keinen Strick drehen, aber zum Beispiel Batteriechemie.
Ja, aber da fließen ja auch keine Moleküle.
Nee, es sind Ionen,
ja,
aber...
Eben.
Wie gesagt, ich will Ihnen ja keinen Strick drehen. Vielleicht haben Sie einfach nur... Ja,
schon.
Doch, es ist falsch. Es ist einfach Blödsinn.
Genau.
Ich versuche, das Gute zu sehen. Aber ja.
Ja.
Galileo, das waren die Helden unserer Kindheit. Und irgendwann ist es nur Jumbo Schreiner, der Bürger ist.
So ungefähr.
Ja.
Ja. Genug geschwafelt. Was hast du uns denn heute an wissenschaftlichem Gedöns mitgebracht?
An wissenschaftlichen Gedöns.
Ja.
Das ist ein gutes Stichpunkt, weil es ist halbwissenschaftlich. Mir ist nämlich zugespielt worden, dass hier in Aachen momentan eine Petition läuft, näheres dann zu dem Thema. Und ich habe sie einfach mal dieses Thema Aluhelmpflicht genannt.
Okay.
Ja.
Und wegen mein zweites Thema. Elektromagnetischer Strahlung.
Wir schauen mal. Paper ist zu viel gesagt, weil davon gibt es noch keine wissenschaftlichen Abhandlungen, aber das ist auch was mir sehr nahe liegt und dann habe ich das mal ein bisschen aufbereitet und ich habe es genannt, das ist das.
Da bin ich immer sehr gespannt,
was das ist. Ja, genau. Und wenn wir zum Schluss noch Zeit haben, habe ich noch was ich jetzt noch vorbereitet hatte, Doris Blockchain. Aber das gibt's nur, wenn wir noch Zeit haben, sonst gibt's das beim nächsten Mal.
Ich bin gespannt.
Läuft ja nicht weg.
Ja, meine Sachen lassen sich sehr kurz zusammenfassen, weil ich habe ein größeres Thema, was ich gleichzeitig auch als sozusagen ein bisschen Diskussionsgrundlage nutzen möchte, dann, wenn ich es vorgestellt habe. Ich habe das Ganze mal Leben aus dem Supercomputer genannt und fand das sehr interessant, muss aber direkt dazu sagen, irgendwie alle Notizen, die ich mir gemacht hatte zum Thema, habe ich entweder aktiv gelöscht oder nicht gespeichert oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich das Paper ab und zu mal durchscrollen muss, um die Sachen zu finden, die ich erzählen wollte.
Ich möchte nur einmal mit Profis arbeiten.
Ja. Ja, deswegen kann es etwas holpriger werden.
Was ist das Thema?
Ja, habe ich doch gesagt, Leben aus dem Supercomputer.
Ja, so wie nicht gehört.
Ja, siehst du, du möchtest mit Profis arbeiten und ich möchte einfach nur, dass du mir zuhörst.
Ja, ich möchte mit Profis, aber ich habe nie gesagt, dass ich einer bin.
Gut.
Feiner Unterschied.
Punkt für dich. Ja, willst du dann mit Das ist das anfangen?
Nö, ich glaube, ich fange erstmal mit der Aluhelmpflicht an.
Okay.
Dann haben wir das weg, dann bin ich richtig schon in Rage schon.
Da bist du richtig in Rage, gut.
Ja, weil es geht um Folgendes. Mir ist ein Foto zugespielt worden von einem, von einer Petition. Das war ein Plakat für eine Petition. Und dieses Plakat hing in dem Copyshop, der direkt gegenüber des Hauptgebäudes unserer Universität ist. Da geht man dann so rein, wenn man irgendwie Skripte ausdrucken muss oder irgendwas halt. Wenn man irgendwas in der Uni ausdrucken muss. Also keine Abschlussarbeiten, weil da stehen nur so, weißt du, es sind so einfach viele Kopierer. Wenn du irgendwas...
Sozusagen Self-Service.
Ja, genau.
Ja.
Die können auch richtig kopieren, aber da gehst du woanders hin. Aber ja, da hing im Fenster halt eine Petition, die hieß 5G-Stopp für Aachen. Und darunter stehen dann so Sachen wie bis zu 10-fach höhere Strahlenbelastung im Vergleich zu 3G und 4G. Die Auswirkungen von 5G sind nicht ansatzweise abschätzbar. Mehr als 260 Wissenschaftler warnen in einem offenen Brief vor 5G-Einführung. Vor einer technischen Universität. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe erst gedacht, das können die nicht ernst meinen. Also es ist bei denen für die wahrscheinlich arg geschäftsschädigend, weil also ich werde mir einen anderen Copyshop suchen. Da rege ich mich einfach zu sehr drüber auf. Nichtsdestotrotz, dass ich das also jetzt mal grundsätzlich als Schwachfug abhaken würde, habe ich mir mal gedacht, so, schaust du dir mal die Petition an, was da so drin steht. Und ich wurde nicht enttäuscht. Da tummeln sich sehr komische Leute.
Ganz viel Schwurbel.
Ja, also das schlägt wieder so ganz toll in diese Kategorie von den Verschwörungstheorien nach dem Motto, glaubst du eine, glaubst du alle. Du denkst erstmal, ja, 5G und dann zehnfach höhere Strahlung, sagen sie, ja, 250 Wissenschaftler. Da denkst du, ja, kann man sich ja mal angucken. Und dann liest du ja die Kommentare zu der Petition drauf und dann hast du die gleichen Leute da immer, die wieder Flat Earther, die Leute, die denken, wir werden von den Reptiloiden beherrscht und ne, die BRD ist nur eine Gott, GmbH. Oh Gott, oh Gott. Und dann denkst du, oh Gott. Aber vielleicht ist der Typ ja, der die Petition ausgesetzt hat, vielleicht zieht er die Leute ja leider nur an oder sowas, aber der ist eigentlich, das hat alles Hand und Fuß. Kann man ja mal reinschauen. Und dann liest man dann so Sachen in der Petition, ich werde die auch anhängen, die kann man sich angucken, bitte nicht unterschreiben, wenn das jemand hier unterschreibt, der das hört, ne? Aber ich glaube, da glaube ich einfach nicht dran, dass das jemand tut.
Ich glaube kann auch man an, sich an den Verstand unserer Hörer.
Echt? Da kann man sich halt dann so das dann, also ja, es geht halt um elektromagnetische Strahlung, ist grundsätzlich schlecht, die verwirrt die Bienen und alle lebenden Organismen werden davon negativ beeinflusst. Also es geht nicht alleine gegen 5G, sondern grundsätzlich Technik ist scheiße, im Mittelalter war alles besser, weil wir dann noch natürlich gelebt haben und alle an der Pest gestorben sind. Und da bekam ich schon direkt dann, also dann habe ich mir gedacht, boah, dann fällt es einem schwer, da noch sachlich zu bleiben, weil die Leute dann auch nicht auf einem sachlichen Argument, also ich hätte jetzt bei der Petition gesagt, hier, das sind die Studien, das sind die 260 Wissenschaftler, mit den Studien haben die bewiesen,
ja, aber 5G das wäre ja wissenschaftliches Vorgehen. Weit.
Ja, habe ich, da, ich glaube erstmal an das Gute im Menschen und nicht, dass die Leute sowas einfach raushauen. Also habe ich mir dann die Mühe gemacht und mal kurz gegoogelt, so, also soweit wie ich. Es ist keine ausführliche Recherche geworden, weil ich mich einfach zu sehr dann darüber aufgeregt habe. Aber ich habe einfach mal geschaut, was sind da die Ängste von diesen Leuten und haben die einfach nur grundsätzlich was gegen Technik und haben sie einfach Sehnsucht danach, im Mittelalter zu leben oder sowas. So erst einmal so 5G versus LTE, 3G, 4G, was haben wir denn da eigentlich alles? Da haben die mal gesagt, zehnfach höhere Strahlenbelastung. Jetzt haben wir wieder das gleiche mit den, ne, mit den Strahlen, aber diesmal können wir tatsächlich sagen, es ist eine Strahlenbelastung, weil es sich um EM-Wellen handelt und demnach ist es kein Ultraschall, also keine Welle, die durch Materie geht, sondern EM-Strahlung, also elektromagnetische Strahlen tatsächlich, breiten sich ohne Medium aus und deshalb können wir davon sprechen. Also ist der Terminus schon mal
so wie Licht.
Bisschen missbräuchlich gebraucht, aber kann man so stehen lassen. Und worauf sie da ansprechen, ist sicherlich, dass die Datenübertragungsrate bei 5G ungefähr 10 Gigabits betragen soll und bei 4G und LTE noch so 100 Mbits. Wenn es gut läuft. Also nicht in Deutschland, weil. aber grundsätzlich.
In der Theorie.
In der Theorie, richtig. Das ist ja aber, also dann zu sagen, das ist die zehnfach höhere Strahlenbelastung, ist halt Blödsinn, weil das ist nur die Datenrate. Und wie erreichen wir die höhere Datenrate? In der Steigerung der Frequenz. Bei dem, was wir bei den Standards, die wir bis jetzt haben, sind das nämlich bis 2,7 Gigahertz. Und 5G soll halt oberhalb von 6 Gigahertz liegen.
Ja.
Aber es ist halt nur die Frequenz, also wie nah die Schwingungen quasi aneinander liegen, also in einem Zeitabschnitt.
Ja.
Dann kannst du ja aber nicht sagen, dass die Strahlenbelastung um den gleichen Faktor höher ist. Weil was ist bei EM-Wellen Strahlenbelastung?
Finde ich schwierig, weil ich meine... Allein durch die Frequenz haben die ja super unterschiedliche Eigenschaften. Ich meine, und das Licht, was wir sehen, sind ja auch elektromagnetische Strahlen.
Exakt, da fängt es nämlich schon an. Man kann, wenn man ihnen entgegenkommt, sagt man ja, elektromagnetische Strahlung, Mikrowellen. Mikrowellen sind auch elektromagnetische Strahlung. Da wird Energie eingekoppelt. Wir können die Leistung messen, die wir in die Mikrowelle einspeisen und dann die unser Essen heiß macht. Und dann können wir von der Energie, die da eingekoppelt ist, sprechen. Aber da können wir ja bei Mobilfunkstandards nicht von sprechen, weil, also, die Energien, die da eingekoppelt werden, sind halt sehr gering, weil wir ja nur Daten übertragen und keine Energie übertragen wollen. Die Leute berufen sich dabei auf so, weißt du, das ist das Gleiche wie bei dem Klimawandel. Es gibt 99,9% der Studien, die sagen, es ist unbedenklich. Und dann gibt es einen Heini, der meint, er könnte ein Ei damit kochen, wenn er ein Handy daneben liegt. Ne? Und ja,
ich fände das gut. Wäre praktisch.
Du musst Energie einkoppeln, weil sonst kannst du die Daten nicht übernehmen. Aber das ist so gegangen, dass es es ist noch bis jetzt nicht gelungen, Schäden durch Mobilfunkwellen nachzuweisen Menschen. Wobei man auch ganz ehrlich dazu sagen muss, gerade jetzt bei, das ist ja eine Technik, die sich unglaublich schnell entwickelt und Langzeitstudien über kurzfristige technische Innovationen zu machen, ist halt, die sind halt einfach noch nicht gemacht. Und das kritisieren diese Leute dann halt auch, die einfach sagen, ja, das geht alles viel zu schnell. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, wir können nicht erst 50 Jahre 5G testen, bevor wir dann sagen, ja, geht.
Ja.
Gut, die Leute haben dann halt Angst, dass das genauso ist wie bei Asbest. Das hämmert man einfach irgendwann mal rein und dann fällt einem auf, ist vielleicht doch nicht so gut. Aber wir benutzen ja jetzt mittlerweile auch schon etwa längere Zeit Mobilfunkgedönse. Und
ja, es gibt halt keinen Anhaltspunkt dafür eigentlich, zu vermuten, dass es eben schädlich sein könnte.
Es ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Das ist aber ähnlich wie bei dem Autismus und den Impfungen. Ne?
Ja.
Aber es ist bisher noch nicht gelungen, das wissenschaftlich nachzuweisen. Also Schwurbel.
Ja.
Vielleicht noch dazu sagen, was ich ihm schon gesagt hatte, ne, mit der Strahlung, weil worauf sie da ja anspielen, ist, dass das das gleiche ist wie radioaktive Strahlung oder eben ionisierte Strahlung. Irgendwas, was unser Erbgut zerschießt. Ja, aber das ist halt Bullshit, weil es elektromagnetische Strahlung ist. Und das sind halt elektromagnetische Wellen und keine Strahlenkörper, also keine Teilchen, positiv geladene Ionen oder sowas, also nichts, was jetzt weil das wäre wirklich gefährlich. Ionisierte Strahlung.
Ja. Aber ich erinnere mich dran, als wir in der Uni Umweltmedizin hatten, hatten wir auch eine komplette Vorlesung über anderthalb oder zwei Stunden nur über dieses Strahlungsgedöns von Funkwellen etc. und so weiter.
Ja.
Und auch mit zig Papern und so weiter. Und es war überall du hast, glaube ich, nirgendwo irgendwie signifikante Ergebnisse rausbekommen, wenn ich mich richtig erinnere.
Nein, hast du nicht. Weil das Problem ist halt, ne, wir hatten das ja auch schon mal mit diesem Infraschall, ne? Da war das ja auch schon so ein bisschen schwurbelig oder so, ne? Und das ist so die gleiche. Du hast halt ne hochfrequente elektromagnetische Felder können halt biologisches Gewebe erwärmen. Mikrowelle.
Ja.
Aber da koppelst du massiv Energie ein. Die sind massiv viel hochfrequenter. Und von daher, es wird ein erhöhtes Krebsrisiko diskutiert. Es konnte aber bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden. Das ist ein Artikel aus Quox & Co., den kann man sich dazu durchlesen.
Ja.
Ich
meine, was tatsächlich, als wir da diese Vorlesung hatten, was tatsächlich so war, ist, dass sich halt, wenn du zum Beispiel jetzt mit einem Handy oder Telefon oder so telefonierst, dann wird die Region schon, also das Gewebe in der Region schon erwärmt. Aber das bewegt sich halt in einem Grad, der vollkommen irrelevant ist. Weißt du, wenn du dich in die Sonne flackst, da kriegst du wesentlich mehr Wärmeeintrag, wie wenn du mit diesem Ding telefonierst.
Vor allen Dingen wahrscheinlich auch deutlich mehr UV-Strahlung ab, also tatsächlich
hochenergetische Strahlung. Das ist ja nochmal was anderes sozusagen. Das ist ja
naja, wenn wir auf dem Niveau argumentieren, müssen wir das auch mit einbeziehen und nicht nur sagen, nur die EM-Wellen, die aus dem Handy kommen, sind gefährlich, aber andere elektromagnetische Wellen, also Licht zum Beispiel, UV-Licht, das ist vollkommen ungefährlich.
Ja.
Und das wird meines Erachtens hier total verzerrt.
Natürlich. Also
ich würde lieber 5G benutzen und dafür mir einen Tag Sonnenbaden sparen.
Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung für diesen ganzen Murks.
Zum Schluss, bevor ich mich hier richtig in Rage quatsche, möchte ich nochmal auf dieses mehr als 260 Wissenschaftler. Wissenschaftler ist ja leider kein geschützter Begriff.
Wir sind Wissenschaftler.
Hey, jeder darf dich Wissenschaftler nennen. Promovierter Wissenschaftler. Dann wird's.
Ja.
Aber 260 Wissenschaftler, wahrscheinlich sind das irgendwelche Heinis halt, die so weltweit, die halt sagen, ja.
Irgendwelche Esoteriker.
Ja. Die Auswirkungen von 5G sind nicht ansatzweise abschätzbar. Doch, sind sie. Sie sind abschätzbar.
Eben. Abschätzbar auf den bisherigen Erfahrungen.
Exakt. Bisher haben wir keine negativen Folgen davon feststellen können. Ach ja, da, oh Gott, jetzt komme ich so richtig. Da steht da noch drunter, ja, wollen wir, dass weil du mehr Daten übertragen kannst, werden die Kinder auch noch viel mehr handyabhängiger werden. Ja.
Oh Gott, ey. Das ist wieder so. Ach, nee.
Genug gerantet.
Ja, genau. Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr, sonst kommen wir da, glaube ich, auf keinen grünen Zweig mehr.
Ja, aber das ist wieder schade, wenn ich so ein Diskussionsthema mitbringe und es gibt nichts zu diskutieren. Du könntest jetzt einfach mal sagen, ja, doch, ist ganz schlecht.
Nee. Wenn es halt einfach Blödsinn ist, dann werde ich nicht nur um eine Diskussion hier zu erzwingen, da irgendwas anderes
behaupten. Ich finde, ich habe mich schon für meinen Standpunkt sehr weit auf deren Seite gestellt und erstmal versucht nachzuvollziehen, gibt's da jetzt irgendwas, aber...
Ja, ich denke mir, aber ist auch oft so, wenn ich generell irgendwelche Artikel oder so lese, wo dann irgendwas drinsteht, denke ich mir so, okay, schaue ich mal, was sozusagen wirklich, wie die Studienlage dazu ist. Weil ich meine, also bei Artikeln, die man so in Medien liest, da hast du ja nie irgendwelche Nachweise oder so. Aber ich meine, es ist ja für unser eins nicht unbedingt schwierig, da mal kurz im Internet zu recherchieren. Und deswegen gucke ich dann ab und zu, wenn es mich interessiert, mal nach, wie das ist. Und ich denke mir, also... Ich meine, du kannst natürlich nicht erwarten, dass jeder Zeitungsartikel oder so irgendwie einen Quellennachweis hat, wenn es da um irgendwelche wissenschaftlichen Diskussionsthemen geht oder so.
Naja, aber wenn ich claime, dass da einen offenen Brief von 260 Wissenschaftlern gibt und dass das alles total bewiesen ist, dann erwarte einen Link.
Eben, das ist halt wirklich akuter Blödsinn sozusagen.
Und nicht Bienenschwurbelei.
Ja, aber das ist, ja...
Die Petition hat momentan 1352 Unterstützer. Davon kommen 382 aus Aachen. Weil es geht ja nur kein 5G in Aachen.
Hä? Das ist bestimmt wirklich, die machen dann in ihren Aluhut vorne oder so, machen die da groß Stimmung, unterschreibt hier, wir wollen kein 5G haben, obwohl die dann in Pussemuckel wohnen.
Ja. Oh. Du kannst auch so eine Karte gehen in der Petition und gucken, wo die Leute unterschrieben haben. Das haben selbst Leute aus Spanien unterschrieben.
Ach Gottchen.
Also so zwei oder so.
Selbst diese zwei sind zu viel.
Ja, ich habe mir auch erst gedacht, 380 Leute aus Aachen, 200.000 Einwohner, kann ich mit leben. Aber ich dachte, 380 Leute!
Ja.
Es werden 380 Leute durch
Spanier
Aachen,
sind bestimmt
die der
gekauft.
Ich glaube, du könntest mit den Aluhutforen könntest du tatsächlich auf dem richtigen Weg sein, dass es genauso läuft. Das ist ja ungefähr wie bei den Rechten, weißt du, wenn dann einer sieht, hierher, da sagt jemand was uns gegen den Strich geht, alle draufhauen oder so.
Ja.
Und deshalb wirken die immer so massiv.
Ich meine, ich kenne das ja selber. Ich meine, es gab ja auch schon mehrere Petitionen für, sag ich mal, faire Bezahlung jetzt im praktischen Jahr, im Medizinstudium und so. Und da haben wir natürlich auch alle Freunde, Bekannte, Verwandte sozusagen gesagt, hier unterschreiben, bla bla bla. Aber das hatte ja wirklich einen sinnvollen Zweck, das Ganze, sage ich mal. Und nicht einfach unfundierte Meinungsmache. Ja.
Na, lassen wir das. Es macht nur schlechte Laune.
Ach, schrecklich, ey.
Ja, also falls er jemand eine andere Ansicht hat, kann er das uns auch gerne wieder den Kopf schmeißen.
Ich hoffe nicht.
Hey, ich bin, tut mir leid, ich lebe vom technischen Fortschritt.
Ja, und ich meine, man muss ja dazu sagen, wir haben in Deutschland wahrscheinlich die geringste Strahlenbelastung, wenn man die Qualität des Mobilfunknetzes sich hier mal anschaut. Dann lebt man in Deutschland sicherer als in irgendeinem Entwicklungsland.
Ja. Ja, ja. Ungarn, wir waren in Ungarn, war ich auf dem platten Land, in Győr. Da sind uns Pferdewagen auf der Straße entgegengekommen. da war 4G und zwar, also da waren die 100 Mbits, ne? Und ich sitze im Regionalexpress zwischen Aachen und Köln und kann noch nicht mal telefonieren. Also.
Ja,
also wenn man keine Lust darauf hat, soll man bitte in die Eifel ziehen, da ist nix. Also ja, an Strahlung. Aber sonst auch stimmt. Nicht, aber.
Ja, und also auch so generell, ne, auch wenn du in Österreich unterwegs bist, da bist du zum Teil irgendwo auf dem Berg auf der Spitze, siehst bis zum Horizont keinen Funkmast oder so und hast trotzdem LTE. Da denke ich mir auch so, wir kriegen das zum Teil noch nicht mal in Großstädten hin. Ja, was ist da kaputt?
Ich sitze hier in Aachen Zentrum in meiner Wohnung und muss übers Internet immer telefonieren, weil ich hier keinen Empfang in meiner Wohnung habe. Und ich stand auf 3000 Meter, was war das, irgendeiner Scharte, als wir letztes Jahr über die Alpen gewandert sind. 3000 Meter, das war eine Mordsaussicht, da konntest du quasi über halb Italien gefühlt rüber schauen. Bis zum Horizont und sowas, auf 3000 Meter Höhe, da war nur Steine, das war halt schon Sacke hoch, ne? Und das war einfach nur so eine Scharte, so ein ganz schmaler Kamm. Und ich hatte volles Netz 4G und dachte mir so, how the fuck is that possible, ne? Und ich konnte, weißt du, das Bild konnte man sofort Instagrammen.
Schön für die
Ich war
Follower
schockiert, ich hab das dann noch. Nee, ich habe das einfach nur gemacht, weil es möglich war. Yeah, weil du als okay. Location 3000 Meter mitten in den Alpen angeben konntest, weil es möglich ist.
Ja.
Ja, gut. Dritte Weltland, Deutschland. Oh shit, jetzt habe ich das wirklich gesagt, ne? technisch gesehen. Sonst gehen sie uns ja wunderbar.
Ja, das stimmt. Aber da leben wir echt hinterm Mond.
Nicht jede Milchkanne braucht Internet. Ich würde sagen, doch. Ja, weißt du, wo das Problem liegt? In anderen Ländern, zum Beispiel in Ungarn, ist das tatsächlich flächenabhängig. Ist der Netzausbau flächenmäßig. Und also Funknetzabdeckung pro Fläche. Und in Deutschland wird das über Einwohner gemacht. Das heißt, so und so viel Prozent der Einwohner müssen abgedeckt sein. Das führt aber ja dazu, dass in niedrig besiedelten Gebieten
kein Netz ist,
nur punktuell in den Städten.
Ja. Und das gerade Problem die bräuchten es ja eigentlich, muss man ja fast sagen. Ne?
Ja, weil sie halt abgeschnitten sind sonst. Der Punkt ist aber auch ganz einfach, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn ich durch dünn besiedelte Gebiete mit dem Auto fahre, auf der Autobahn oder eben mit dem Zug, weil da könnte ich ja arbeiten oder sowas, dann habe ich da halt kein Netz.
Ja, und wenn du dann deinen Tesla auf Autopiloten hast und in Zukunft vernetztes Fahren oder so, macht der auf einmal auf einer geraden Strecke rechtwinklige Kurve.
Da sprichst du ein gutes Thema an, weil gerade diese ganzen komplizierten autonomen Fahrsysteme oder was da auch eben kommt, es wird auch immer mehr Onboard-Funktionen, weil es einfach billiger ist, cloud-basiert ausgeliefert. Das heißt, die komplizierten Algorithmen oder sowas laufen in Rechenclustern irgendwo. Ist ja auch viel effizienter, weil so starke Computer kannst du in kein Auto einbauen. Also kannst du schon, aber es ist halt arschteuer. Und die errechneten Daten werden dann einfach nur zurück an das Auto gesendet. Aber wenn du halt keine Verbindung hast, wird schwierig.
Ja.
Ja, also das ist ja auch mal das, also 5G ist ja auch was, worüber sich die Automobilindustrie schon die Finger leckt, würde ich jetzt halt nicht sagen, aber ja, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir also das vollautomatisierte Fahren haben wollen. Also tatsächlich nicht nur assistiert, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, über diese verschiedenen Levels des automatisierten Fahrens. Dann brauchen wir das, weil dann mit 4G wird das schwierig.
Ja, also ich sehe das in Deutschland auch noch nicht, muss ich sagen. Weil ich meine, selbst wenn sie jetzt sagen, so okay, wir machen es, dauert es ja erstmal, bis wir überhaupt auf dem Stand sind, den andere Länder jetzt haben.
Ja, das wird dann wieder genauso laufen. Also die Funktionen sind nur auf der A3 zwischen Frankfurt und Stuttgart. Nee, geht die A3 nicht lang, aber ne?
Ja.
Get the point. Ja, gut. Jetzt ist das doch ziemlich ein Diskussionsthema geworden. Aber gut.
Ja, dann komme ich direkt mit meinem nächsten Killer-Thema.
Yay.
Ich habe das Ganze ja mal so schön genannt, Leben aus dem Supercomputer. Und habt ihr auch...
Künstliche Intelligenz.
Nee.
Schade.
Leider gar nicht.
Ach, verdammt.
Aber ich habe dir ja auch ein schönes kleines Bildchen geschickt.
Das gehört dazu.
Das gehört dazu, genau. Du kannst ja mal unseren Hörern beschreiben, was du da siehst und was du da vermutest, was sich dahinter verbirgt.
Ja, ja. Also das Bild, das kriegt ihr dann wahrscheinlich auch noch zu sehen, aber es ist so zweigeteilt. Auf der rechten Seite sieht man, ich würde mal schätzen, irgendeine organische Struktur, die für mich so ein bisschen aussieht wie so ein Cashewkern oder sowas. Irgendwie, also
ja, stimmt,
so
ein bisschen.
So rund so zwei, und auf der einen so Seite
Cashewkerne aneinander gepappt irgendwie.
Ja, stimmt, weil das ist so doppelt, ne? Ja. Aber es sieht aus wie eine Kugel, auf die man in die eine Seite so eine Delle reingehauen hat.
Ja.
Weitestgehend. Und auf der linken Seite sieht man eine Struktur, die aus Würfeln zusammengesetzt sind. Also es sieht aus wie so ein Rubik's Cube mit mehr Pixeln quasi, der aber nicht ganz vollständig ist. Da fehlt quasi an einer Seite fehlen da Ecken. Man muss, wenn man die beiden Bilder nebeneinander setzt, sagen, dass dieses technische Abbild sieht so aus, als wäre das, also aus meinem Blickwinkel sieht das für mich so aus, als hätte man versucht, eine FEM-Analyse von dieser organischen Struktur zu machen. Weil diese Würfel auch noch zweifarbig sind. Also es gibt da so grünliche Würfel und es gibt so rötliche Würfel.
Ja. Hast du schon mal schön beschrieben, muss ich sagen. Was auch noch interessant ist, was sozusagen deine Mutmaßung widerlegt ist, als erstes gab es sozusagen die linke Abbildung und daraus entstand dann die rechte. Ja, und zwar ist nämlich das Ganze, also das Paper ist eigentlich gar nicht mal so explizit auf das, was du da siehst, abgezielt, sondern mehr auf die Methode dahinter. Und zwar waren das nämlich Forscher von der University of Vermont, glaube ich, war das. Wie gesagt, meine Notizen sind weg und ich habe jetzt keine Lust, das alles immer rauszusuchen. Aber ich meine, es war auf jeden Fall aus Vermont. Und das Paper heißt A Scalable Pipeline for Designing Reconfigurable Organisms. Das ist von einem Herrn Sam Kriegman oder Kriegmann zu Deutsch, Douglas Blackston, Michael Levin und Josh Bongard. Und das Paper ist am 13. Januar 2020 online erschienen.
Das ist ja wirklich top aktuell.
Genau, das ist wirklich top aktuell. Und die haben wirklich im Prinzip eine Software, einen Algorithmus entwickelt, auf einem Supercomputer eben, weil man da, wie man sich denken kann, enorm viel Rechenleistung für braucht, der in der Lage ist, eben so kleine Organismen zu erschaffen. Und zwar hat man da im Prinzip die Möglichkeit, über ein Interface einzugeben, also natürlich sehr beschränkt einzugeben, was für Strukturen oder Funktionen, sage ich mal, dieser Organismus haben soll.
Hast du Beispiele, was man da so eingeben kann?
Na, das haben sie in dem Paper relativ vage gehalten, tatsächlich. Ich meine, das war jetzt auch ein erster Versuch, also es ist das erste Mal, dass das gelungen ist sozusagen. Da haben die.
Naja, es sieht eigentlich aus, dass du eine technische Zeichnung und dann hast du einen Render davon gemacht. Also da muss ja schon irgendein bisschen mehr hinter sein.
Ja, genau, dazu komme ich auch noch. Und zwar ist nämlich die Sache die, du hast, wie du schon beschrieben hast, also dieser Würfel, also dieses Pixelartige, was die da haben, haben die jetzt von den Dimensionen her beschränkt gehabt auf 8x8x8. Voxel haben die das Ganze genannt, weil es eben ja räumlich ist, also keine Pixel wie beim Bild. Und haben sozusagen zwei verschiedene Eigenschaften.
Das ist aber ein sehr gängiger Begriff.
Voxel.
Ja.
Ja, genau.
Für räumliche Pixel.
Ja, sage ich ja. Deswegen
Voxel. Achso, ja, weil du gesagt hast, die haben das so genannt.
Pixel, weil eben 3D und nicht ein Bild. Und wie du schon richtig beschrieben hast, ein paar von diesen Voxel sind grün, ein paar von den Voxel sind rot. Und das kommt daher, weil die verschiedene Eigenschaften haben. Die grünen Voxel sind sozusagen als Skelett- oder Trägerstruktur, sag ich mal, gedacht. Und die roten haben eine Funktion, und zwar können die sich eben bewegen, beziehungsweise kontrahieren und entspannen. Und da haben die dann eben diesem Supercomputer gesagt, okay, im Rahmen von dieser Würfelstruktur, die eben 8x8x8 Voxel haben soll, Soll der ein von alleine, basierend auf diesen Algorithmen, eben eine In Silicio gibt es ja mittlerweile für auch lebende Organismen. Vorher gab es ja nur in vivo, halt im lebenden Organismus, und in vitro, wenn man es im Reagenzglas gezüchtet hat. Und mit den modernen Techniken hat man eben noch In Silicio
dazu bekommen.
Genau, weil man mittlerweile so weit ist, dass man eben funktionierende oder zumindest in der Theorie funktionierende organische Strukturen simulieren kann. Und das haben die eben gemacht, haben gesagt, okay, wir möchten eine organische Struktur haben, die später in der Lage ist, sich erstmal gerichtet zu bewegen. Das Ding hat sonst noch keine größere Funktion bisher.
Okay.
Und dann hat dieser Computer eben, da haben die noch verschiedene Filter eingebaut, weil die halt auch begrenzt waren in den Möglichkeiten, wie man das Ganze dann später zusammensetzen kann, weil die haben das nämlich im Prinzip wie einen 3D-Drucker dann zusammengesetzt später und haben dann gesagt, okay, wir brauchen eben eine möglichst gerichtete Bewegung. Es muss stabil sein, es muss eine gewisse Mindestanzahl an Molekülen haben und es muss halt mit den Techniken, die wir nutzen, baubar sein sozusagen. Das, also in dem Sinne, als dass du eben ein zusammenhängendes Objekt haben musst und nicht sozusagen frei im Raum dann ein einzelnes Voxel setzen kannst, weil es ist ja wie beim 3D-Drucker.
Also ohne Hinterschnitte.
Genau, es ist ja wie beim 3D-Drucker, du kannst in die Luft nichts drucken, wenn du keine Verbindung zu der Bauplatte oder eben zu einem Rest hast.
Stützstrukturen.
Ja, aber das kannst du halt bei lebenden Organismen schlechter machen mit diesen Stützstrukturen.
Deshalb ist es ja auch nur ein Beispiel. Ja, okay.
Und da haben sie dann diesen Supercomputer laufen lassen und haben den als erstes 100 theoretische Designs erstellen lassen. Und diese 100 theoretischen Designs wurden dann...
War das ein Abbruchkriterium? Also also er sollte nur 100 machen?
Oder war das tatsächlich... Wir haben es erstmal mit 100 probiert.
Okay, und also es gab von diesen Bildchen hier 100 verschiedene quasi.
Genau, also ich verlinke auch wieder das Paper, da sind dann auch nochmal... Nochmal Abbildungen drin, habe ich dir jetzt nicht geschickt, schändlicherweise. Aber es sieht ganz lustig aus. Sieht aus wie irgendwie so Minecraft-Gebilde, die irgendein Fünfjähriger zusammengebastelt hat oder so.
Das erinnert mich noch daran an irgendwie, ich weiß nicht wann das war, aber da hat man auch immer angefangen mit diesen Blöcken rumgespielt, die man so ineinander stecken konnte. Das war in der Grundschule, glaube ich, mit Zahlen so ein bisschen klarer zu kommen, wo man diese Knüppel aneinander stecken konnte. So sieht das aus. Und dann konntest du die so aufhalten und so.
Ja.
Das ist egal.
Und auf jeden Fall, diese Strukturen, die dann da rausgekommen sind, nach diesem ersten Durchgang, haben dann einen bestimmten Score bekommen, der komplex errechnet wurde, basierend darauf haben dann eben noch die Umgebungsparameter, sage ich mal, eingegeben dazu und haben dann gesagt, okay, würde das Ding, sage ich mal, in einer normalen biologischen Umgebung, das bedeutet halt irgendwie 36, 37 Grad, pH-Wert etc., wäre das da auch noch stabil? Und
Sie haben also eine Entscheidungsmatrix gebastelt.
Genau, haben eine Entscheidungsmatrix gebastelt, wonach die dann eben einen Score bekommen haben, wie gut die sozusagen auf deren Zweck passen und wie funktional die auch sind. Daraufhin wurden von diesen Scores die besten eben rausgesucht und die dann nochmal durch diesen Algorithmus durchgeschleust, sodass man gesagt hat eben, okay, du hast jetzt nicht mehr einen kompletten Würfel eben von diesen 8x8x8 Voxel, sondern basierst im Prinzip deine neuen Berechnungen auf dem Modell, was du davor errechnet hast. Sodass du schon, also die haben nach und nach mehr Einschränkungen im Prinzip in diesen Algorithmus reingebracht, sodass er eben expliziter das Ganze basteln konnte. Und ich weiß gar nicht, wie viel... Ich glaube, die haben insgesamt nochmal 100 sozusagen Evolutionszyklen da in diesem Computer
simuliert. Also, dass der quasi die Struktur genommen hat und dann damit nochmal ausgehend nochmal eine Iterationsschleife gemacht hat.
Genau, und das Ganze, das Ganze 100 Mal. Und am Ende ist auf jeden Fall die Struktur, die du da links auf diesem Bild eben siehst, war die, die der Computer am besten, stabilsten und was weiß ich was eben für deren Zweck ausgespuckt
haben. Die Randbedingung würde mich echt brutal interessieren, weil das sieht für mich jetzt erstmal gar nicht so kompliziert aus. Also so unbedarft, wenn ich drauf gucke.
Was meinst du mit unkompliziert bzw. Randbedingungen?
Ja gut, diese 8x8x8 Knuppel. Also und dann sozusagen ein Supercomputer oder man braucht dafür so viel Rechenleistung.
Ja gut, du musst ja bedenken, du hast ja auch noch zwei verschiedene Bauarten und eine davon ist beweglich und eine davon ist unbeweglich.
Ja, aber wenn ich mir überlege, was ich mir auf meinem puppeligen ThinkPad alles schon durchgerechnet habe. Also ich nehme mal an, dass die Randbedingungen oder die Spezifika, in die das reinpassen kann, dass du da halt, wenn du da eine riesige Matrix hast mit, also ich erinnere mich da gerade an unsere Aero-Simulation, also dass du quasi für Abtriebswerte von einem Auto eine Matrix erstellen musst und da hast du so viele Eingangsparameter, dass das nur noch mit einem Cluster gerechnet werden kann. Also wir haben das dann über ein Rechencluster von der Uni gerechnet,
ja.
Weil du einfach so unglaublich viele Simulationen hast, weil deine Matrix, also deine Eingangsmatrix mit deinen Variablen so groß ist. Und deshalb nehme ich mal an, dass die Krux hierbei auch bei diesen Parametern, die du gesagt hast, wo sie sich ein bisschen drüber ausgeschwiegen haben.
Genau, also ich muss gestehen, ich habe mir das komplette Paper durchgelesen, aber zu diesem Paper gibt es nochmal einen Appendix, der nochmal fast länger ist als das eigentliche Paper, beziehungsweise ich glaube irgendwie 30, 40 Seiten umfasst. Und ich muss dazu sagen, diesen Appendix habe ich mir nicht komplett reingezogen. Ich denke mal, da werden wahrscheinlich die meisten der Parameter drin sein, wobei ich natürlich auch nachvollziehen kann, dass die vielleicht nicht alles verraten,
um
logischerweise so ein bisschen auch eben einen Vorsprung zu haben, was diese Technik angeht.
So kompliziert wirkt jetzt dieses Verfahren an sich nicht. Und ich denke mal, genau die Krux daran ist nämlich die Auswahl oder die Parameter, die du da reinschmeißt, weil das doch ziemlich sensibel ist.
Wie gesagt, und das ist ja erstmal auch noch ein einfaches Modell. Die haben ja nur gesagt, okay, es muss so groß sein und soll sich halt gerichtet bewegen können. Das hat sonst noch keinerlei weitere Funktionen, sage ich mal. Naja, auf jeden Fall haben die dann, nachdem die da dieses schöne Voxel-Modell hatten, das dreidimensionale, haben die Stammzellen von einem afrikanischen Krallenfrosch, Xenopus laevis,
tolles Teil,
genommen. Und
keine Ahnung.
Durch Xenopus laevis, durch den Namen, haben diese kleinen Teile dann auch den Namen Xenobots bekommen.
Oh, ja. Vielleicht will es dich töten, aber es klingt ganz niedlich.
Genau, und zwar haben die da sich zwei verschiedene Arten von Stammzellen bedient. Einmal für diese grünen, die eben sozusagen als Skelett bzw. Rückgrat dienen sollen, haben die ektodermale Stammzellen genommen. Das Ektoderm ist bei den Embryonen hauptsächlich für den Aufbau der Haut zuständig. Aber auch gleichzeitig noch für den Aufbau von Sinnesorganen und Nervenzellen. Was ich vermute, ist, dass sie das schon mal genommen haben, um daraus dann später eben eventuell dem Ganzen auch noch Sinnesstrukturen verleihen zu können. Was ja im späteren Verlauf durchaus sinnvoll sein könnte für so ein Gebilde, dass das auch noch wahrnimmt sozusagen, wo es sich befindet und was es macht. Und für die beweglichen Parts haben die Herzmuskelstammzellen genommen, die sich dann eben zu so einer Art Herzmuskelzellen differenzieren können und dadurch dann eben sich kontrahieren können und wieder relaxieren können, sodass die im Prinzip dadurch kriechen, in Anführungszeichen. Und das Ganze haben sie dann, wie gesagt, in so einer Art Zell-3D-Drucker zusammengebastelt und hatten da tatsächlich echt gute Ergebnisse, muss man sagen.
Wie haben sie das bewertet?
Ja, also die haben, da gibt es auch im Zusammenhang mit dem Paper auch noch ein Video auf YouTube, glaube ich, ist das sogar embedded. Das kann ich dann auch nochmal separat anhängen. Da sieht man dann einmal sozusagen die PC-Simulation, wie sich der PC vorgestellt hat, dass das Ganze eben sich bewegt und wie das Ganze sich in echt dann bewegt.
Ach so, also sie haben das dann quasi gegenübergestellt und dann ihre Simulation quasi validiert, also die Bewegung dann, weil das war die einzige Funktion.
Und man, also ich muss dazu sagen, bei der Bewegung von diesem echten Xenobot sieht man nicht die wirkliche Kontraktion und das ist auch in vierfacher Zeitraffer, aber man sieht eben, dass es sich linear bewegt, mehr oder weniger das Teil. Und
wie bewegt sich das? Weißt du das? Ist das quasi elektrische Impulse und dann kontrahiert sich das Gewebe, oder?
Ich denke spontan, weil das, also ich meine...
Ja, aber irgendwo muss die Energie ja herkommen dafür. Ja, das, wenn diese Zellen nur eins können, dann das ist irgendwie... Ich bin noch nicht so tief drin.
Ja, ja, das also, ist...
Biologie habe ich keine Ahnung.
Na, ich meine, also Herzmuskelzellen haben ja eine... Stimmt, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Herzmuskelzellen sind insofern besonders, als dass sie eben im Prinzip autonom sich erregen können. Weil du, beziehungsweise auch Erregungen weiterleiten können. Weil das ist ja das Besondere am Herzen. Du hast ja den okay, jetzt schweife ich eigentlich ziemlich ab von dem Thema. Aber du hast ja im Herzen, hast du ja vom Sinusknoten ausgehend den ersten Impuls für einen Herzschlag. Der geht dann über verschiedene Leitungsstrukturen.
Ah, und der pflanzt sich dann fort.
Genau, und wenn sozusagen eine Muskelzelle, Herzmuskelzelle erregt wird, kontrahiert sie und gibt gleichzeitig sozusagen den Impuls an den Nachbarn weiter.
Wahrscheinlich über ein Ionengefälle oder sowas.
Ja, genau. Letztendlich über Erregungsweiterleitung, wie sie bei normalen Zellen auch funktioniert, durch Polarisation und Depolarisation. Wie das genau dabei abläuft, habe ich jetzt in dem Paper tatsächlich gar nicht gelesen.
Nee, hat mich jetzt nur interessiert.
Ja. Und ich weiß auch nicht hundertprozentig, um ehrlich zu sein, woher die Energie genommen haben. Ob die einfach eine Nährflüssigkeit hatten, die die Energie liefert, oder ob die Zellen sozusagen beim Druck schon eine gewisse Nahrungsenergie, sage ich mal, mitbekommen haben.
Da müsste man jetzt noch wissen, wie dieser Druck vonstatten geht.
Genau, weil sie haben nur geschrieben... Jetzt wird's kompliziert. Jetzt haben sie nur geschrieben, nämlich, dass diese Dinger einige Tage bis Wochen leben würden. Was für mich ja eigentlich bedeutet, entweder haben sie nur so viel Energie, genau, entweder sind sie leer wie eine Batterie, oder dass sie einfach, dass die Zellen halt absterben, weil sie sich nicht erneuern, wobei das eigentlich ja dagegen spricht, weil es ja embryonale Stammzellen sind. Deswegen denke ich eher, dass die dass die sozusagen irgendwann die mitgenommene Energie aufgebraucht haben und dadurch dann leer sind wie eine Batterie. Weil, das haben sie nämlich auch festgestellt, diese Gebilde, wenn sie die mit einem, das fand ich auch sehr lustig, wenn sie die mit einem 13 Mikrometer großen Skalpell angeschnitten haben,
ja,
schön, haben sie sich wieder selber repariert.
Was?
Das fand ich echt cool.
Also das konnten sie auch.
Ich meine, klar, Stammzellen, ne, sind prinzipiell ja zu allem in der Lage, in Anführungszeichen. Aber das fand ich auch sehr genial, dass die sich selber wieder reparieren können eben.
Ja, mich würde jetzt auch noch interessieren, wie man diesen Zellen verklickert, was sie werden sollen. Weil das muss ja dieser Drucker quasi machen, diesen Stammzellen sagen, du bist jetzt quasi diese grüne Zelle und du bist diese
rote Zelle. Es waren zwei unterschiedliche Stammzellpopulationen sozusagen.
Ah, okay, also die hatten die Information ja schon von Anfang an.
Genau, du hast bei Stammzellen gibt es ja verschiedene Ebenen der Potenz sozusagen, der Potenz, was daraus werden kann.
Ich kenne nur pluripotente Stammzellen und ich habe keine Ahnung, was man mit denen macht.
Ja, genau, Ektoderm zum Beispiel sind pluripotent. Aber zum Beispiel, du hast als erstes, wenn du jetzt, sag ich mal, wenn du die Eizelle und das Spermien nimmst, die vereinst, dann hast du eine omnipotente Stammzelle, weil aus der halt alles wird.
Macht dir Sinn, ja.
Genau, und dann findet aber schon relativ schnell eben eine Differenzierung statt in verschiedene Schichten, woraus dann wieder verschiedene Stammzellen werden. Weil ich meine, du kannst, wenn du jetzt bei einem Menschen Knochenstammzellen, also eine Knochenmarkspunktion machst und daraus die Stammzellen nimmst, werden daraus ja primär auch nur Blutzellen. Und also du kannst die zwar auch wieder zurückführen in potentere, sage ich mal, Stammzelllinien, aber wenn du die einfach nur sich weiter differenzieren lässt, werden daraus nur verschiedene Blutzellen und nicht irgendwie auf einmal plötzlich eine Niere.
Aha. Ja, du sagst das so, als ob das, du musst das so, so Leuten wie mir dann doch schon mal noch genauer
erklären. Ja, ist ja gut, dass du nachfragst.
Okay. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe was gelernt und ich habe nicht mehr ganz so viel Fragezeichen. Okay.
Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, die können sich selber reparieren, arbeiten, wie gesagt, beziehungsweise arbeiten kann man bei denen ja noch nicht sagen, bewegen sich einige Tage bis Wochen und sind logischerweise, da die ja aus Zellen bestehen, 100% biologisch abbaubar sozusagen.
Schön.
Genau, wird Greta freuen.
Oh Gott, mach das Fass nicht auf.
Nein, ich sag nichts. Jetzt ist es so, wie gesagt, die haben noch keine wirkliche Funktion. Aber was die sich eben vorstellen, was man da machen könnte, ist eben, also als nächstes versucht man eben denen erstmal eine Art Sinneszellen zu verabreichen, damit die einmal schon mal registrieren können, wohin ich mich bewege sozusagen oder in was für einer Umgebung befinde ich mich. Und so wollen die eben nach und nach upgraden mit verschiedenen Sinnen beziehungsweise Funktionen. Und Funktionen, die sie da eben beschreiben, wären einmal zum Beispiel, dass man sich vorstellen könnte, die sozusagen als kleine Entkalker einfach in den Menschen zu geben, dass die sozusagen dann so atherosklerotische Plaques, die eben aus Kalk und Fettablagerungen bestehen, einfach aus den Gefäßwänden abknabbern und damit dann eben das vaskuläre Risiko für Herzerkrankungen und alles, was da eben sonst so mitkommt, reduzieren können. Oder, was sie auch noch vorgeschlagen haben, dass die theoretisch auch Mikroplastik aus den Meeren futtern könnten abbauen könnten, genau.
Ja, aber abbauen wäre ja dann schon wieder, weil die dürfen es ja nicht nur einfach fressen, die müssen
es
ja dann
auch umsetzen. Die müssen es halt auch umsetzen können.
Das wird dann nochmal eine andere Sache.
Ja, das wird auch nicht innerhalb des nächsten Jahres und wahrscheinlich auch nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre soweit sein.
Typischer Paper-Ansatz, erstmal das Blaue vom Himmel versprechen.
Genau, erstmal sagen, was wir alles damit machen könnten. Nee, aber ich fand es schon ziemlich genial, dass sie im Prinzip ja nicht basierend auf irgendwelchen Vorerfahrungen, die man, sage ich mal, ja aus anderen lebenden Organismen hat, sondern basierend wirklich auf einem vollkommen ja random errechneten Modell es geschafft haben, einen Zellhaufen, muss man ja eigentlich das Ganze nennen, zu entwickeln, der tatsächlich eine, zwar sehr beschränkte, aber tatsächlich eine echte Funktion hat.
Waren da in diesem, war der Computer algorithmenbasiert tatsächlich, also ist der feste Rechenfortschritt, oder war das ein neuronales Netzwerk oder sowas? Also dass der selber gelernt hat, was er da selber zusammenbaut?
Ich meine, also die nagel mich nicht drauf fest, aber ich habe nur im Kopf, dass ich immer davon gelesen habe, dass die Algorithmen das berechnet haben.
Ja gut, aber auch ein neuronales Netzwerk benutzt er letztendlich zum Lösen der Gleichung quasi Algorithmen. Aber das Coole daran wäre halt, dass es tatsächlich, dass er nur die Zielparameter hat und dann vollkommen selbstständig halt versucht, die Zielparameter einfach zusammenzusetzen. Ja. Gott. Wo ich wohl gerade davon von dem Herren spreche, weil dann hättest du nämlich genau das, also dann wärst du dem nämlich einen Schritt näher, weil du knobelst. Du hast dann diesen intelligenten Erschaffer im Computer gebaut.
Ja, genau. Nee, aber ich glaube...
Oh mein Gott, noch ein Fass aufgemacht. Jetzt haben wir die Religions-Heinis am Hals.
Ich glaube tatsächlich, dass sie das einfach nur algorithmenbasiert haben und diesen Algorithmus halt immer wieder über dasselbe haben drüber rattern lassen, um das weiter zu optimieren. Was übrigens auch noch eine Funktion war, die ich für vorerst wesentlich wahrscheinlicher halte, ist, dass man das Ding einfach tatsächlich als Transporter nutzt. Um gezielt zum Beispiel im menschlichen Körper Wirkstoffe oder sowas an Orte zu bringen.
Ja, das ist bei euch ja immer ein beliebtes Thema.
Ja klar, weil ich meine, also gerade in der Chemotherapie bei Tumoren oder so, ich meine, bisher gibt es das ja mehr oder weniger, also die klassischen Chemotherapeutiker sind ja letztendlich nichts anderes als ein Zellgift. Und die machen den Tumor halt, machen den Tumor halt tot, weil der Tumor, dadurch, dass er entartet ist, einen besonders starken Stoffwechsel hat im Vergleich zu restlichen Zellen.
Also du tötest den schneller als den Rest der Zellen.
Genau, es basiert letztendlich da, deswegen, du musst ja auch immer ganz genau berechnen aufs Körpergewicht, wie viel du denen an Wirkstoff gibst, damit du halt nicht den kompletten Körper vergiftest, sondern halt nur den Tumor maximal vergiftest.
Und damit könntest du halt das Gift wahrscheinlich dann an die Tumorstelle ranbringen.
Exakt. Das wäre zumindest für solche, sag ich mal, generell toxischen Wirkstoffe wäre es sinnvoll. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch diese sogenannten Biologicals, was dann Antikörper sind, die dann eh schon nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip eben gezielt an Tumorzellen nur binden und dadurch mehr oder weniger nebenwirkungsfrei bzw. arm sind.
Aber, mehr oder weniger, das ist die Krux, ne?
Ja, ich meine, also im Vergleich zu, wie gesagt, den klassischen Chemotherapeutika nebenwirkungsfrei, kann man fast sagen, wenn man die Nebenwirkungen sich anschaut, die normale haben. Aber sie haben immer noch Nebenwirkungen, logischerweise.
Ja.
Weil du letztendlich, also alles, was du halt in den Körper reinkippst, was nicht vom Körper selbst ist, kann, beziehungsweise hat Nebenwirkungen.
Ja, es macht auch irgendwie Sinn.
Ja.
Greifst halt in komplizierte Systeme ein.
Eben.
Genau. Bei diesen Stofftransporten, da fällt mir, also ich habe immer nur klassisch diese, wie heißen die, Buckyballs, da wird nämlich auch immer schon sehr lange.
Ach, du meinst diese kleinen Carbonbälle.
Ja, genau. Carbonbälle. Das sind ja, so, Fußballmoleküle, so kenne ich die nämlich immer, weil die sehen so aus, weißt du, diese Sechsecke, 1, 2, 3, 4, 5, ja, die mit denen so ein Fußball klassisch mal zusammengenäht war. Und da habe ich immer nur gehört, dass man da irgendwie versucht, Wirkstoffe reinzubringen, dass man die halt transportieren könnte. Aber du hast ja immer noch das Problem, dass die Dinger sich ja nicht gezielt bewegen können.
Eben.
Das sind ja einfach.
Und ich muss sagen, ich weiß, wovon du sprichst, und ich habe davon auch schon mehres gehört und gelesen. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Dunst, wie groß tatsächlich der nutzbare Innenraum von den Teilen ist.
Ja, sehr klein. Also
sind ja, ja, klar. Aber deswegen, und zum Teil, wenn ich mir so die Wirkstoffmoleküle angucke, sind die riesig.
Also ich weiß, dass das schon sehr lange in der Forschung umhergeistert, aber da das jetzt noch nicht so, sagen wir mal, den Durchschlag gegeben hat, dass man sagt, das benutzt man jetzt bei allen diesen Dingen, nehme ich mal an, dass es da auch noch ein, zwei Problemchen gibt, ja, an denen man noch hängt. Ja. Und das schon seit sehr langer Zeit.
Ja, und ich meine, die Sache ist halt auch, du kannst, wenn du das da drin verpackst, kannst es klar als Transporter nutzen, aber gleichzeitig musst du ja auch wieder eine Möglichkeit haben, das Ganze zu entpacken. Und diese Buckyballs sind ja, weil sie eben als Kugel bleiben, auch relativ stabil. Und die binden ja nicht an Zellrezeptoren in dem Sinne, wie ein normaler Wirkstoff, der frei, sage ich mal, in der Blutbahn rumschwimmt. Sondern würde dann ja erstmal im Prinzip wie ein Fremdkörper phagozytiert von der Zelle und müsste dann in der Zelle erst entpackt werden. Also ist so ein bisschen von hinten durchs Knie ins Auge.
Also ich halte, Wenn das bisher die beste Idee war, aber das hört sich ja dann schon nach einem Schritt vorwärts an.
Ich wollte gerade sagen, ich halte das für einen wesentlich realistischeren Ansatz, glaube ich. Also ich glaube zwar, dass es auch noch lange dauern wird, bis man das tatsächlich mal auch in Tierexperimenten einsetzen kann. Aber ich glaube, das halte ich für einen realistischeren Ansatz als die Buckyballs damals.
260 Wissenschaftler waren schon bereits davor, dass diese Viecher uns irgendwann auffressen.
Genau. Und was übrigens auch noch, was ich noch sehr lustig fand, diese rote Struktur ist wirklich bei diesen Dingern wie Füßchen sozusagen, die sich bewegen. Weil die haben nämlich auch, also die brauchen eine Oberfläche sozusagen, wo die entlang kriechen können. Weil die haben nämlich auch das Experiment gemacht, die Dinger auf den Kopf gedreht und es hat sich nicht mehr bewegt.
Und dann waren,
ja gut, ich meine, das Strampeln konnte man logischerweise nicht sehen, aber es ist halt einfach stationär geblieben. Und wenn man es dann wieder auf die Füße gestellt hat, ist es wieder gelaufen.
Also das läuft tatsächlich, nicht, dass das irgendwie paddelt.
Nee, das läuft. Fand ich auch sehr putzig irgendwie. Ja, es ist irgendwie ein süßes Ding, muss man sagen.
Ja, und Skynet hat auch genau so angefangen.
Genau. Nee, aber du sprichst da direkt was Gutes an, weil jetzt klingt natürlich super und fortschrittlich und so, aber es werden halt auch schon die ersten Stimmen laut, auch wenn das jetzt, wie gesagt, noch keine explizite Funktion hat, das Ding, bis auf die Bewegung. Man muss natürlich gucken, also erstmal ist die Frage, wie klassifiziert man das Ganze eigentlich? Sagt man, das ist schon ein Organismus? Oder
das hatte ich am Anfang, als du gesagt hast, das lebt, da bin ich auch schon gerade so.
Eben, genau.
Weil, aber du bist da der Spezialist. Ich beschäftige mich sowieso immer nur mit toten Dingen.
Ja, also ich meine, es sind ja definitiv, das kann man ja nicht abstreiten, es sind definitiv lebende Zellen. Aber ich meine, in der Forschung, wenn du da eine Zellkultur anlegst mit einem Zellrasen, das nennst du ja auch dann halt deine Zellkultur und nicht mein Organismus, sozusagen. Ja, ja. Deswegen ist da schon, also man muss erstmal definieren.
Das definitiv definieren.
Genau, quasi. Definieren. Als was man das Ganze sozusagen zu bezeichnen hat. Und wenn man jetzt wieder dahingehend spricht, dass man das ins Meer schmeißt, um Mikroplastik abzubauen oder generell in die freie Wildbahn, sage ich mal, aussetzt. Ja. traue ich mich ehrlich gesagt nicht, da eine Prognose zu aufzustellen, ja. Was das, sage ich mal, auf die anderen Mikroorganismen für Auswirkungen haben kann. Weil ich meine, also zwangsläufig ist ja in der Natur, sobald du Sachen hast, die in derselben Nische oder im selben Habitat sich bewegen, konkurrieren die halt. Und man weiß halt nicht, ob die, sag ich mal, symbiotisch, das wäre ja das Beste sozusagen, zusammenarbeiten oder ob die kleinen Xenobots dann nicht anfangen, die anderen guten, Bakterien oder Mikroorganismen dann zu killen.
Das ist dieses klassische Jurassic Park-Phänomen. Das Leben findet einen Weg.
Ja.
Naja, wir würden damit ja schon wieder als Menschen dann in einem deutlich größeren Feld wieder in die Natur eingreifen. In ein System, das wir immer noch nicht verstanden haben, das wir noch nicht mal abbilden können. Das ist wieder so klassische Klimaforschung. Was meinst du, warum die größten Supercomputer der Welt an Klimamodellen rechnen? Weil die so kompliziert sind. Und selbst da haben wir noch so viele Vereinfachungen drin, dass wir viele Sachen nicht abbilden können. Oder eben nur raten. Und in dem System dann einfach was reinzukippen und zu sagen, oh, wird schon. Wir glauben, wir wissen, was wir tun. Ist halt...
Ja, und genau das ist im Prinzip auch, was ich jetzt im Anschluss direkt als Diskussionsthema nutzen wollte. Was sagst du dazu oder wie findest du das, dass wir eben jetzt anfangen? Ich meine, die sind zwar nicht mehr, wie ich schon gesagt hatte, das sind zwar keine Stammzellen, aus denen alles werden kann, aber sind ja schon auch noch Stammzellen. Und wenn man jetzt, sage ich mal, Sachen da bastelt, die auch aus der Umgebung Nährstoffe aufnehmen könnten, oder wenn die das vielleicht schon von alleine tun, ich weiß ja nicht, inwiefern die das erforscht haben bereits, hast ja wirklich eventuell ein, ich nenne es jetzt einfach mal etwas, weil man ja noch nicht wirklich definiert hat, was es ist, geschaffen, was theoretisch ja auch eine autonome Evolution durchmachen kann. Es ist ja in der Lage, sich zu bewegen.
Das Leben findet einen Weg.
Wenn du jetzt noch mehr Funktionen gibst, was weiß ich, oder differenzieren sich die Zellen noch weiter, sodass von alleine irgendwelche Funktionen entstehen. Wenn sich das Teil schon nach einem Schnitt selbst wieder reparieren kann,
was kann
ist es ja eigentlich. Ja, so ungefähr, nee. Aber wie weit ist man dann noch davon entfernt, dass ich das im Prinzip selbst teilen kann und fortpflanzen kann, in Anführungszeichen?
Das ist die Frage. Aber das war genau das, was ich eben gesagt hatte mit dem Jurassic Park-Film. Ich weiß nicht, ob du kennst die Filme doch wahrscheinlich.
Ja, lang ist's her, aber ja, ich kenne sie.
Das ist ja auch quasi, die Dinos, die sie da gebastelt haben, die haben sie ja quasi, das sollen ja alles Weibchen sein, damit die sich halt nicht fortpflanzen können, damit die Population unter Kontrolle bleibt.
Ja.
Und dann wird ja gesagt, ja, das Leben findet immer einen Weg und dann passiert es halt, dass sich selber, dass die Evolution auf diesem Mikrokosmos sich so weit vorsetzt, dass es halt wieder, also dass es Männchen gibt und dass sie sich selber fortpflanzen können. Und das ist, was, das wurde da ja eingebracht, gut, das ist nur ein Film, über einen Chaos-Theoretiker, der gesagt hat, so, ne, die Natur findet immer einen Weg, sich selber weiterzuentwickeln. Und nur weil wir Menschen denken, wir hätten die Natur im Griff, heißt es nicht, dass wir das tatsächlich haben. Das sehe ich, also ich muss sagen, ich bin ja tatsächlich so immer progressiv für Fortschritt oder sowas. Das ist ja meines Erachtens ein der verlängerte Arm der Evolution. Die Evolution hat uns quasi die Fähigkeit dazu gegeben, also die Evolution quasi auszuhebeln oder sie selber fortzusetzen.
Ja, oder selber Evolution zu spielen, muss man ja eigentlich sagen.
Richtig, ja. Und das ist halt der nächste Schritt. Da gibt es Gefahren, du hast da jetzt ein paar von angesprochen, ohne quasi, das ist unbezweifelt, dass du da in irgendwas greifst und dass das auch fürchterlich nach hinten losgehen kann. Aber da muss man immer sagen, in was für eine, also das ist auch immer nur aus Betrachtungssicht. Für uns Menschen kann es vollkommen nach hinten losgehen. Aber dann ist er, wenn du es aus Evolutionssicht hast, dann hat sich die Evolution wieder durchgesetzt. Weil das die stimmt. Evolution ist ja gnadenlos. Es geht immer nur Survival of the Fittest. Es wird ja öfters übersetzt mit nach dem Motto, der Stärkste überlegt, aber das ist ja falsch eigentlich übersetzt. Der Angepassteste. Und wenn der Mensch irgendwann dann nicht mehr das beste Konzept ist,
ja.
Viren und Bakterien gibt es schon seit Millionen von Jahren. Das ist auch ein Erfolgsrezept. Der Mensch ist noch gar nicht so lange ein Erfolgsrezept. Wir wissen noch nicht mal, ob er ein Erfolgsrezept ist oder eher ein kurzzeitiges Fehlexperiment. Ja,
ein kleiner Schluck auf der Natur.
Ja. Das jetzt nicht nur so. Also was mir dazu einfällt, ist, es gab da ja auch schon öfters Experimente, eben in Ökosysteme einzugreifen, die der Mensch erstmal quasi versaut hat. Mhm. Das hat man vor allen Dingen, also gerade was so Schädlinge angeht, um die wieder loszuwerden. Die weiß ich was, es ging dabei um Inseln, die abgelegen seit Millionen von Jahren schon quasi keinen Kontakt mehr zum Festland haben und eine sehr spezifische Flora und Fauna entwickelt haben, weil sie halt so lange abgeschottet waren. Dann kam der Mensch mit seinen Segelschiffen dahin und hatte allerhand Getier und Zeugs hingebracht, die diese kleinen Mikrokosmen quasi übernommen haben. Und dadurch, dass er so lange abgeschottet war, war da keine Verteidigungsmechanismen quasi vorhanden gegen diese auswärtigen Einflüsse. So dass das dann, ich glaube, es ging dabei um Mücken oder Wespen oder sowas, irgendwelche Insekten, die da auf jeden Fall dann alle Pflanzen abgefressen haben und sowas. Und da haben sich Forscher dann mal angeguckt, was können wir dagegen tun, quasi diese Mikrokosmen denen wieder zurückzuhelfen, weil die sich selber nicht helfen können. Und dann ging es halt auch darum, dass man so ein bisschen an den Genen rumspielt, dass man nämlich genau das macht, dass man deren diesen Insekten ihren Vermehrungspart wegnimmt, also dass das auch nur alles eingeschlechtliche Viecher sind, dass sie sich nicht mehr weiter vermehren können und somit dann aussterben, damit das Ökosystem dann quasi wieder zurückgefahren ist. Was man dann nur gesagt hat, ist, tja, wenn wir das in diesem abgeschlossenen Kosmos machen, ist das ja ganz schön und gut. Aber was ist, wenn das tatsächlich aufs Festland überspringt? Und du dann tatsächlich alle Insekten auf der ganzen Welt damit ausrottest, weil das sich dann immer so weiter fortsetzt, wie so ein Dominoeffekt. Dann würdest du quasi die Nahrungskette unterbrechen und das hätte dann ungeahnte Folgen, weil dann dein ganzes Ökosystem quasi zusammenbricht. Und dann hat man gesagt, ja, wir probieren das ja erstmal auf diesem abgeschlossenen System aus, was damit passiert. Aber dann ist halt diese Frage, inwieweit kannst du das sicherstellen?
Ja, eben.
Wenn du einmal die Büchse der Pandora aufmachst.
Genau so ist es. Ich meine, wie gesagt, da hast du ja vollkommen recht. Das war ja auch, vielleicht meinst du das ja auch mit den Galapagos-Inseln. Das sind ja absolut...
Ich war mir nicht sicher, aber ich glaube auch, dass ich die gemeint habe.
Unwirkliche, sag ich mal, Landschaften und Naturen da, wo du ja wirklich nur ein paar Spezies hast, die sich aber auf diese eigentlich ja lebensverneinende Umgebung so angepasst haben, dass sie genau da überleben können. Wenn du die auf ein anderes Land bringen würdest, würden die nicht überleben, aber genauso würden wahrscheinlich, sag ich mal, andere Tiere, die du eventuell dahin bringst, auch nicht überleben, weil die einfach nicht die sonst üblichen Ressourcen haben. Und wie gesagt...
Aber wenn du genau in die Nische dann noch was reinsetzt, eben, dann hast du ein Problem.
Das ist halt das Problem. Und ich stimme dir zu, ich bin auch logischerweise sehr für Fortschritt und finde so Forschungsansätze auch hochinteressant, muss ich sagen. Gerade auch, wenn ich jetzt sehe, eben, dass ja, wie gesagt, ich bin absolut fasziniert davon, dass ja diese kleinen Xenobots da von einem, im Prinzip ja eine rein mathematische Errechnung, muss man ja sagen, sind. Mhm. Weil du hast ja dem Computer einfach nur gesagt, okay, das sind deine Zahlen sozusagen, das ist dein Werkzeug, mach daraus etwas, was funktioniert.
Ja, das war ja meine Frage. Mach da draus was, das sind deine Zahlen, mach da draus was, das funktioniert. Oder das sind deine Grenzen, iterier mal. Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, also wie gesagt, ich kann dir nicht genau sagen, wie dieser Supercomputer da gearbeitet hat.
Der Supercomputer.
Ja, sie haben es so genannt. Ich zitiere
weißt
nur das
Paper.
Weißt
du, was das für ein Computer war?
Nö, weiß ich nicht.
Weil die Anzahl von Supercomputern ist ja recht begrenzt tatsächlich. Die Frage ist, was du heutzutage noch als Supercomputer bezeichnest. Das pflanzt sich ja auch exponentiell vor.
Eine Standard-Grafikkarte.
Ja, was man damals noch, ich war in den 60ern, die erste 10 MB-Festplatte.
Ja.
Da hast du einen Kran für gebraucht. Was sind heute 10 MB? Da schickst du Fotos rum.
Ja.
Das so eine RAW-Datei, die hat...
Ja, easy 10 MB.
Ja. Von daher, ja, der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Die Frage ist, in der Politik gibt es ja immer diesen Sprech von politischer oder eben unserer Leitkultur. Vielleicht muss man irgendwann anfangen, eine alles umfassende menschliche Leitkultur zu definieren. Was ist uns wichtiger? Weil wir Menschen sind von Grundsatz aus, also das hat uns quasi die Evolution mitgegeben, wir sind neugierig. Und deshalb wirst du das nie abstellen können, dass es Menschen gibt, wie uns beide zum Beispiel, die einfach es einfach ausprobieren. Uns hat man noch nicht die richtigen, uns gibt man nicht diese Mittel, aber da gibt es ja anscheinend auch Leute, die da die Finger drin haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Leute da weitermachen werden, weil es ihr Drang ist, einfach das Wissen zu erarbeiten. Aber ich sehe auch, dass es halt genauso viele Argumente dagegen gibt, die man sagt, so, vielleicht berauben wir uns da unserer Lebensgrundlage oder sowas und wir können die Konsequenzen gar nicht absetzen. Es ist super, das passt total in den Kontext dieser Sendung. Das ist mit diesem 5G-Gedöns. Ich sage, solange wir nichts anderes bewiesen haben, als dass es nicht, also dass es gefährlich ist, wenn wir nicht lange bewiesen haben, machen wir es erstmal. Und die anderen sagen, ja, wir haben es nicht bewiesen, dass es auch nicht schadet. Ja. Also lassen wir es. Es ist die gleiche Diskussion.
Du siehst mich gerade schmunzeln. Soll ich dir was erzählen? Das ist mir beim ersten Durchlesen von dem Paper gar nicht aufgefallen.
Die haben es schon gemacht. Was haben sie schon gemacht?
Nee, ich habe jetzt gerade nämlich nochmal geschaut gehabt, ob ich irgendwas rausfinde bezüglich dieses Computers, ne?
Ja.
Sagt dir DARPA noch was?
Oh Gott, die DARPA!
Steht hier unten nämlich bei Danksagung.
This
research was sponsored by the Defense Advanced Research Project Agency under cooperative agreement number bla bla, the Lifelong Learning Machines Program from DARPA. Ja, und die DARPA, wie gesagt, steht für Defense Advanced Research Projects Agency. Und das ist eine Behörde vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten. Und die gibt's schon was länger, sage ich mal. Und die hatten ganz oft die Finger im Spiel bei irgendwelchen Forschungen, Entwicklungen und so weiter für Sachen, wo man immer auch schon eigentlich so direkt beim Titel des Papers gehört hat, so, das könnte interessant sein für das Militär.
Ich wollte gerade sagen, hat man jetzt ja nicht, aber du brauchst da kein Blatt vor, das ist Militärforschung quasi.
Ja, also, warte, ich gucke jetzt gerade noch mal schnell hier in den Artikel rein, weil das, ich glaube tatsächlich...
Was ein Wendepunkt.
Was ein Wendepunkt. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich eigentlich, dass... Moment...
Naja.
Ja, also sie schreiben auch direkt im Satz danach, dass der Inhalt deren Forschung nicht sozusagen die Ansichten bzw. Nutzen der DARPA reflektiert. Ja.
Ja, wir hoffen es mal für sie, weil da kann man ja tatsächlich, sie haben jetzt ja auch in den Ausblicken gesagt, wofür sie das alles benutzen könnte, aber wenn quasi das Militär da seine Finger dran kriegt, könnte man auch vollkommen neue Ansatz, also Anwendungsmöglichkeiten nachdenken. Also, ja, dass man damit halt gezielt einem Feind Schaden zufügt, indem man da halt entweder Dinge einbringt oder Dinge ausknipst.
Ja, das stimmt schon.
Giftstoffe ist halt ins Wasser oder sowas.
Ja, ich meine, braucht man ja gar keinen Hehl draus machen. Das Militär hat halt Gelder und Mittel zur Verfügung, wovon so manche Forschungsgruppe logischerweise träumt.
Ja, und super. Also gerade was auch so Computerrechenleistung angeht, werden die auch.
Deswegen ist halt die Frage, war das tatsächlich einfach nur der Sache geschuldet, dass die halt einfach sonst nicht anders oder nicht für denselben Aufwand an die Rechenleistung gekommen sind? Oder war das tatsächlich so, dass die DARPA direkt gesagt hat, hier, guck mal, das wäre doch mal interessant?
Ja, gut, wissen wir nicht. Wir werden das auch nie aufklären, aber wir müssen. Gut, dass es dir aufgefallen ist, dann können wir das voranstellen. Man kann es für. Oder es ist auch wieder total menschlich, oder? Man kann es für gute Sachen oder aber auch für das Schlechte des Menschen. Ah, toll. Wir sprechen wieder nur über menschlichen Humbug.
Ja. Ja, also fassen wir zusammen. Gut, ich meine, diese Erkenntnis hat jetzt eine gewisse, a bit of a twist
ja.
zu diesem Thema gebracht.
Wow.
Aber ich denke, man kann so zusammenfassen, aus forscherischer Sicht ist es hochinteressant und ich hoffe, dass das auf jeden Fall noch weiter erforscht wird und da noch nützliche Dinge bei rauskommen, die für uns im positiven Nutzen sind. Und ich stehe dem Ganzen offen gegenüber, auch wenn man, wie gesagt, sehr vorsichtig sein muss, wenn man, egal ob es jetzt künstliche Intelligenzen, Algorithmen oder so, darauf basierend halt neue Lebensformen, Lebewesen, Organismen oder wie man das Ganze auch nennen mag, schaffen möchte. Und noch als Add-on, du wolltest ja gerne wissen, womit die da das Ding gefüttert haben. Ich würde dir einfach nachher den Link, oder ich tue den ja eh in die...
Ich wollte gerade sagen, das interessiert in die, vielleicht in die nicht Show Notes, nur mich.
Ja, in die Shownotes packen von dem Paper. Da gibt es unten nämlich am Ende bei Methods and Materials den Anhang, wie die ganzen... also was für Filter die eingebaut haben und was sozusagen die Umgebungsanforderungen
Boah,
waren. Also
das ist schon ziemlicher Brocken, den du da rausgesucht
evolutionäre hast. Design, der Robustness-Filter, Build-Filter, Realizability-Generator und was das alles für Bedingungen erfüllen musste sozusagen. Aber das sind so viele Parameter, die kann ich hier theoretisch runterrattern, aber da schlage ich mich selber bei ein. Ich glaube, das hat wenig Sinn und Zweck. Aber wenn ich mir das angucke, bei den ganzen Daten glaube ich schon, dass es sinnvoll war, einen Supercomputer dafür zu nehmen und nicht okay. einfach...
Also die Matrix war ziemlich groß. Ja, also.
Okay. Es waren sehr viele Daten, die da reinkamen.
Das reicht schon. Also ich weiß, also wie gesagt, das, was wir da schon gerechnet haben, das waren für meine Verhältnisse, ich fand jetzt nicht, dass wir viele Werte genommen hatten, aber das hat leider schon auch dazu geführt, dass es einfach, weil du musst ja immer alles über alles variieren und dann hast du ganz schnell so n-dimensionale Matrizen, die du da durchrechnen musst und das, der Aufwand steigt dann halt ins wirklich nicht mehr Fassbare.
Ja.
Ja, gut, dass ich nur so seichten Quatsch habe, weil das war jetzt, glaube ich, schon ziemlicher Brocken, ey.
Ja, krass. Hab ja auch ein ganzes Weilchen darüber gequatscht, aber jetzt darfst du auch wieder.
Ja, das ist das.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was das ist.
ich hol nicht zu weit aus, damit das hier nicht zu langatmig wird. Aber wer es vielleicht mitbekommen hat, in den letzten 2 Wochen waren die Preseason-Tests der Formel 1 für jetzt die Saison 2020.
Mhm. Ist das da diese neue Lenkachse?
Ja, so ungefähr.
Ah, okay. Ja, erzähl weiter. Ich habe davon ja keine Ahnung. Ich habe es nur einmal kurz
im
Nachrichtenfeed gesehen.
Ja, und zwar können da die 10 Formel-1-Teams haben jetzt diese Saison 6 Tage Zeit, um alles, was sie gerne wollen, da in Barcelona mal durchzutesten. Und das ist halt auch das erste Mal, dass man die neuen Autos quasi auf der Strecke sieht oder auch in Konfigurationen sieht, die wahrscheinlich so dann die ersten Grand Prix fahren. Ich muss jetzt mal sagen, wahrscheinlich, weil die Entwicklungsdauer ist da so, also die entwickeln das so schnell weiter, dass man da immer sagen muss, das Auto ist immer noch rot, wenn es ein Ferrari ist, aber es muss nicht zwangsläufig dann noch was mit dem zu tun haben, was man jetzt in der ersten Woche gesehen hat, wenn die in Melbourne aufschlagen.
Ja.
Allerdings war da der große, in der ersten Woche war es erstmal, also in den ersten Tagen war es eigentlich ziemlich langweilig, weil alles reibungslos funktioniert. Die sind einfach die ganze Zeit im Kreis gefahren. Und irgendwann ist einem findigen Menschen, der sich da das angeguckt hat, aufgefallen, ich habe dir das auch geschickt, in so einem GIF, dass wenn der Mercedes auf die Geraden fährt, dass der Fahrer das Lenkrad zu sich ranzieht und dass die Vorderräder dann eine Bewegung machen. Ich weiß nicht, ich habe das eben auch geschickt. Ich weiß nicht, ob du kannst dir das auch gerne angucken.
Ja, ich schaue es mir gerade an.
Ja.
Wenn er an einem Lenkrad zieht, gehen die Räder sozusagen leicht nach innen von der Rollausrichtung sozusagen.
Oh ja.
Gut, ja, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Dafür bin ich
da. Du kennst die Fachwörter dafür.
Ja. Und dafür, ich war total gehypt davon, weil das ist so, für das ist genau, für mich ist das Formel 1. Formel 1 ist mehr als nur dieses ganze Boulevard, Blitzlichtgewitter und die, es geht halt darum, dass Fahrer möglichst schnell im Kreis fahren und Pokale abräumen, sondern es geht um technische Innovation. Die Formel 1 ist quasi der Vorreiter, das ist top-notch, das ist das, was möglich ist. Da sehen wir, was möglich wäre, und manchmal hat man sogar die Chance, dass das, gerade deshalb tun das ja auch wahrscheinlich so Firmen wie Mercedes oder sowas, dass man so welche technische Innovationen vielleicht auch irgendwann mal in Straßenautos sieht. Gerade diese Hybrid-Power-Units, die jetzt momentan haben.
Ja.
Bei Mercedes zum Beispiel, die E-Maschine, die in dem Hybrid-Antriebsstrang von einem Formel-1-Auto verbaut ist, treibt auch deren Formel-E-Auto an. Ja. Also in einer abgewandelten Form, aber die teilen sich Teile.
Ja, in Formel 1 hast du halt wirklich den Vorteil, du kannst für generell Automobile, auch wenn jetzt, sage ich ja, wie du schon gesagt hast, ein Formel 1 Auto ja wenig mit dem Mercedes, der auf der Straße rumfährt, zu tun hat, allein schon optisch.
Gar nichts.
Gar nichts, genau.
Gar nichts.
Ist es ja so, da kannst du wirklich ja mal an einem Gefährt forschen, ohne dass du, sage ich mal, in Anführungszeichen finanzielle Limits hast. Ich meine, klar, die haben auch nicht unendlich Geld.
Ja, aber nahezu.
Ja, aber nahezu, genau. Und ja. Da kannst du dann eben wirklich mal einfach deinem Ideen freien Lauf lassen und gucken, bringt die Idee was? Und dann kannst du, wenn es funktioniert hat, kannst du eben gucken, okay, erstens macht das Sinn halt auch für normale Autos, und zweitens, wie kann ich das in einem sinnvollen und finanziell vertretbaren Maße runterskalieren?
Wenn nicht überhaupt. Oder überbringt mir das. Aber ja.
Ja, ja.
Da ist die Formel 1 noch eine der wenigen Rennserien, wo das überhaupt möglich ist, weil das sieht man auch leider jetzt in zunehmendem Maße, dass immer mehr Rennserien halt zu so, ich sag da mal, zu Stockcar-Rennserien werden, wie so IndyCar, ja, oder genau, die Formel E.
Alle gleiche Motor.
Ja, vor allen Dingen, also dass sehr viele Teile halt festgeschrieben sind und die alle gleich sind und dass du die nicht frei entwickeln kannst. Bei der Formel 1 merkt man das auch immer wieder jetzt, dass das Reglement immer enger gefasst wird. Naja, man muss es zu einem gewissen Teil auch machen, weil sonst rennen die Ingenieure einfach, die drehen dann total frei. Das hat man vor allen Dingen in den 80ern und den 90ern gesehen, wo dann sowas wie Ground-Effekte sind und die Autos einfach viel, viel schneller werden als die Sicherheitsmaßnahmen oder andere Dinge, die Strecken zum Beispiel, da mit der Entwicklung mithalten können, und dann wird es einfach arschgefährlich.
Ja.
Und das merkt man, hat man jetzt auch gemerkt, nachdem man das Reglement so ein bisschen geändert hat, dass die Autos breitere Reifen bekommen haben, mehr Aero-Bauraum haben, dass die einfach, so schnell war die Formel 1 noch nie. Und da musst du dich irgendwann fragen, inwieweit das noch vertretbar ist, dass du sagst, es wird immer, weil das ist ja der Ziel, du willst immer schneller werden. Und wenn das Reglement das zulässt, wird es irgendwann abnormal schnell. Und letztendlich sitzen da immer noch Menschen drin, die das fahren müssen. Und auch wenn das Spitzensportler sind, sind denen Grenzen gesetzt. Physiologische Grenzen.
Ja, eben, wenn du einen Ingenieur oder so machen lässt, dann ist so ungefähr die Frage, the sky is the limit.
Richtig. Die drehen dann halt einfach frei. Wenn sie können, machen die das. Ja. Und das führt mittlerweile dazu, dass du Peak-Belastung in Kurven von 6,5 G hast in so einem Auto. In einem fucking Auto.
Ich sehe schon, irgendwann müssen die auch so Anti-G-Anzüge kriegen wie Kampfjet-Piloten.
Eben. Jetzt das neue Reglement, was nächstes Jahr in Kraft wird, ist deutlich restriktiver, was diese Entwicklung angeht. Das ist mein größter Kritikpunkt, dass es halt Richtung Stockcar-Serie geht, auch in der Formel 1, dass die optisch alle angeglichen werden, um halt eine bessere Show zu liefern. Weil das, was momentan halt passiert ist, dass halt die Top-Teams, die viel Geld haben, viel zu entwickeln, vorne wegfahren, und dann passiert relativ wenig. Mhm. Du willst ja eigentlich das Feld mit zusammen zu haben. Aber ich finde es ja halt schade.
Da muss ich direkt einhaken. Ich meine, wenn die Dinger optisch halt gleich gemacht werden, beziehungsweise von der Aero, ich meine, ja, es macht es schon, wie du schon gesagt hast, in gewisser Weise ein bisschen Stocker-mäßiger. Aber, sag ich mal, wenn du so argumentierst, dass die halt auch Sachen entwickeln für die echte Straße, in Anführungszeichen.
Oh Gott, nein.
Ja, dann kannst du es ja, darauf kannst du es ja eigentlich nicht anwenden, weil ich meine, die inneren Werte, in Anführungszeichen, kann man ja immer noch weiterentwickeln.
Nichts davon kannst du auf die Straße bringen. Also so, die Ideen vielleicht, aber Mercedes versucht das ja mit dem Project One, das ist ja quasi ein straßenzugelassenes Hypercar, was den Formel-1-Antriebsstrang beenden soll. Das Ding hat jetzt mittlerweile, ich glaube, 3 Jahre Verspätung, weil sie versuchen, diese Motoren alleine, die Dinger, die musst du anwärmen, damit die angehen, weil die Passungen so eng sind. Die sind nur, also die Passungen im Kolben sind so eng, dass die quasi bei Nicht-Betriebstemperatur, dass sich nicht bewegt. Und das ist für schon Gebrauch fällt sowas schon raus. Ja, die Wartungsintervall. Die Dinger, also nichts davon kannst du so einfach übertragen. Also,
und ich meine, allein die Tatsache, dass die ja für eine Saison 5 Motoren haben oder so.
Das ist wenig.
Ja.
V10-Zeiten hat man so ein Ding, also hat man pro Rennwochenende 3 von den Dingern durchgejuckelt. Oh, für Gott. Training, fürs Qualifying und ein fürs Rennen.
Ja.
Die sind
ja,
auch da reinweise hochgegangen. Deswegen haben sie ja auch
reglementiert.
Da haben die Dinger auch 23.000 Touren gedreht. Also das war irgendwann nicht mehr lustig. Ja. Das hat man irgendwann dann auch gecuttet. Weil,
ja.
Genau,
weil das hat man damals ja auch noch gehört.
Ja, ja. Ja, das sind alles politische Themen. Da wollte ich jetzt nämlich nicht drin, da kann man sich drin verlieren. Da kann man auch stundenlang diskutieren. Da gibt es auch genauso viele Meinungen und Antworten zu. Ich gehe jetzt mal in die Technik. Aber ja, man merkt, dass ich da so ein bisschen gehypt bin. Du hast ja schon gesagt, wenn der da an dem Lenkrad zieht, dann gehen die Vorderräder so ein bisschen, drehen sich nach innen ein.
Genau.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Begrifflichkeiten gehen, das, was du da siehst, den Winkel der Vorderräder zur Fahrzeuglängsachse, nennt man Spur.
Ja,
hat man vielleicht schon mal gehört.
Ja.
Und das, was du da siehst, wenn die halt so nach innen gehen, nennt sich Vorspur. Weil sich die Ebene, die Mittelebene der Räder und die Fahrzeuglängsachse vor der Vorderachse schneiden.
Ah, okay.
Und man nennt das logischerweise Nachspur.
Wenn sie nach außen zeigen, sozusagen.
Richtig. Und die Mittelebene der Räder sich in der Fahrzeuglängsachse, also und die Fahrzeuglängsachse hinter der betreffenden Achse. Du kannst es an der Hinterachse logischerweise auch machen, aber das ist jetzt die Vorderachse. Jetzt denkt man sich, warum? Warum ist das so ein heftiges Ding, dass man das einstellen kann damit? Also aktive Spuränderung quasi.
Ja, also beim Rennauto macht das definitiv Sinn für mich.
Warum?
Weil ich meine, gerade die Vorderräder, also Räder gleich Grip. Die Räder haben nur Grip,
ja?
wenn sie warm sind. Und wenn du die Spur auf eine Vorspur änderst, ist es ja so, dass du den Rollwiderstand erhöhst, weil ja der geringste Rollwiderstand ist ja im Prinzip, wenn du, sag ich mal, eine, kann man das so sagen, in eine Nullspur hast. Also wenn sozusagen.
Das kann man genauso sagen.
Wenn die Achse zur Abrollrichtung 0 Grad hat, sozusagen. Dass halt einfach zur Fahrtrichtung abrollst. Wenn du natürlich eine Vorspur einstellst, dann schiebt natürlich, also dann rubbelt das ja ein bisschen über den Gummi. Und dadurch entsteht Wärme, Wärme gleich Grip. Und gerade auf den Geraden wird ja der Vorderreifen durch den Wind gekühlt und du hast wenig Belastung, weil du ja auch keine Querbeschleunigung oder so hast.
Oh, jetzt räumen wir da aber mal ein bisschen auf. Du hast eigentlich, quasi so einen Sekundäreffekt davon schon sehr gut beleuchtet, nämlich die Reifentemperatur. Da verhält sich da ein bisschen anders, aber wir fangen mal vorne an. Wir haben einen Zielkonflikt. Du hast gerade gesagt, wenn ich in Vorspur oder in Nachspur gehe, also wenn ich einen Spurwinkel aufbringe, erhöhe ich den Rollwiderstand, weil ich die Reifen so seitwärts quasi, wenn ich geradeaus fahre, über den Asphalt schrobbel. Das erhöht den Rollwiderstand. Aber eigentlich möchte ich auf der Geraden so wenig Rollwiderstand wie möglich haben, um eine möglichst große Höchstgeschwindigkeit zu erzielen. So, also würde das ja heißen, ich möchte eine Nullspur fahren. Also einfach nur paralleles Abrollen, möglichst wenig Rollwiderstand. Gib ihm. Jetzt haben wir das Problem, irgendwann kommt bei so einem, auch eine Kurve bei so einem Rennen. Und da hast du schon gesagt, ich möchte eigentlich Grip haben. Und da möchte ich möglichst viel Grip haben, damit ich möglichst gut um die Kurve komme. Diesen Grip kann ich allerdings nur erzeugen, weil du kannst dir sicherlich vorstellen, die beiden Räder machen in der Kurve einen unterschiedlichen Winkel. Also die fahren auf einem unterschiedlichen Radius.
Ja.
Das macht ja Sinn. Und wenn ich jetzt Nullspur habe, dann drehe ich meine Räder ja quasi parallel. Würde ich jetzt parallel drehen.
Genau.
So. Das bringt mir aber nicht mal meinen größten Vorteil, weil ich möchte, wenn ich nämlich parallel drehe, nennt man das nämlich, also dann sind die Parallel- und nicht Ackermann ausgeglichen. Was ich beim mich zum Beispiel bei Straßenfahrzeugen mache, ist, ich möchte möglichst wenig Reifenverschleiß haben, also möchte ich, dass die beide mit möglichst wenig, ich nenne es jetzt einfach mal so, wie es Schräglaufwinkel heißt das. Das heißt, mein Winkel zwischen der Fahrzeugrichtung und der Reifenrichtung soll möglichst gering sein, weil dann schrabbel ich die nämlich.
Sondern du rollst möglichst gut ab.
Genau, du rollst möglichst gut ab. Aber bei Parallel habe ich das logischerweise nicht, weil dann machen die halt den gleichen Winkel, also fahren den gleichen Radius, aber die beiden Räder rollen ja nicht auf dem gleichen Radius ab. Das heißt, nee, das ein stimmt. Oder beide, die sind immer slightly off. Also da habe ich immer irgendwelches Rumgeschrabbel. So, beim Motorsport möchte ich genau das haben, dass die ein bisschen rumschrabbeln, weil wenn Reifen... Wenn sie warm sind. Naja, das ist ein Grund, aber du, ich habe dir ja dieses, ich habe dir Reifenkennfelder geschickt. Dieses Buch, was ich dir da geschickt habe, das weiß ich nicht, das kann ich, glaube ich, niemandem zustellen, weil das sind Formula Student Reifen und Reifendaten dazu. Und wenn man da mal reinguckt, dann sieht man nämlich da drin, dass so ein Reifen Abhängigkeiten hat. Ziemlich viele. Ich gehe jetzt einfach mal nur dabei ein.
Du musst mir mal bitte eine Seite sagen, wo ich da drauf gucken soll.
Ach Gott, wir haben zu wenig Zeit und es ist so viel damit zu machen. Deshalb, ich breche das einfach mal runter. Leute, die das hier hören und sich damit auch auskennen, Felix, werden mich dafür wahrscheinlich steinigen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal sehr, sehr lapidar zu machen. Und zum Beispiel kannst du dir hier angucken. Seite 10, da siehst du Temperaturabhängigkeiten.
Ah, ja.
Und dann siehst du Seite 17, siehst du halt also Lastabhängigkeiten, dann siehst du Sturzabhängigkeiten und eben, dass so ein Reifen über verschiedene Dinge verschiedene Kräfte absetzen kann. Mhm. Und das ist spezifisch für jeden Reifen. Aber grundsätzlich kann man sagen, gibt es einen Sweet Spot für jeden Reifen bei einem bestimmten Schräglaufwinkel? Weil ich brauche immer Schlupf, um Kraft zu erzeugen. Wenn ich längs fahre, ist das ja ganz einfach. Das heißt, mein Reifen dreht sich schneller, als ich fahre, dann mache ich Schlupf, also erzeugt der Längskraft. Bei Querfahrt ist das ein bisschen schwieriger zu sagen und da benutzt man halt diesen Schräglaufwinkel. Also je größer der Versatz zwischen Abrollrichtung und Fahrtrichtung ist quasi, desto mehr Querschlupf baue ich auf. Und da gibt es halt einen Sweet Spot und den möchte ich erreichen. Und der ist halt bei verschiedenen Radien, die ich fahre, auch immer unterschiedlich. Das heißt, ich müsste eigentlich beide Räder ein bisschen anders stellen. Wenn man das wieder zurück gerade stellt, würde das heißen, dass ich quasi eine Spur brauche. Nämlich, dass ich die Räder weiter eindrehe, als sie gerade werden, damit ich halt, wenn ich einlenke, einen Schräglaufwinkel produziere.
Ja.
Das kann man über verschiedene Achskinematikbedingungen machen oder nicht. Oder eben, ja, um diesen Reifen halt für die Kurve richtig anzustellen. So, und damit habe ich halt diesen Zielkonflikt. Eigentlich. Dieser Schräglaufwinkel oder eben diesen Spurwinkel, den ich dafür einstellen müsste, ist meistens so groß, dass ich halt dann auf der Geraden dadurch mehr verliere, weil ich einfach die Reifen quer schiebe. Und deshalb muss ich so einen Kompromiss finden. Also gerade noch so viel Spur, dass ich möglichst viel Grip in der Kurve mitnehme, aber auf der Geraden nicht zu viel verliere. So, und dieses System, diese Dual-Axis Steering, das heißt nämlich das. erlaubt dir nämlich genau beides. Ich kann mit der Spur in der Kurve aggressiver sein und dann auf der Geraden einfach quasi das Lenkrad ranschieben. Ja. Und die Räder gehen nach außen in eine Nullspur und ich habe das Problem nicht mehr.
Ja, aber warte, wenn ich mir jetzt nochmal die Bilder angucke, ist es nicht so, dass er das Lenkrad auf sich zieht,
dann gehen sie in Vorspur.
Vorspur?
Ja, aber dann muss ich es halt dran drücken, wenn ich es wieder gerade haben möchte.
Ah, okay, die Aufnahme, die mir geschickt hat, ist vor einer Kurve oder wie?
Das ist auf der Geraden, ja. Man sieht da nur die Bewegung. Der macht das natürlich, wenn er auf die Gerade fährt, dann in die eine Richtung, in die andere. Die Richtung ist auch vollkommen egal, das ist die technische Umsetzung. Die wissen wir auch nicht genau, es gibt da genug Mutmaßungen, wie das jetzt umgesetzt sind. Aber das wird ja jetzt auch vor der Saison keiner sagen, wie sie das gebaut haben. Ich wollte nur mal so kurz mal so ein bisschen was darüber sagen, wie das so funktioniert. Du hast aber gerade auch noch was interessant, was nämlich ein zweiter Punkt ist, den man da sehen kann, nämlich die Reifentemperatur. Und die ist gerade bei so Slick-Reifen im Motorsport ziemlich kritisch. Weil wie ich dir auch schon in dem Reifen da gesagt habe, gibt es nicht nur, dass es über Schräglaufwinkel, über Radlast der Reifen verschiedene Kräfte absetzen kann, sondern auch über Temperatur. Und das ist ein sehr schmales Band eigentlich. Bei den Formel-1-Reifen ist das immer so, die sollen so irgendwas, also je nach Mischung ist das halt auch noch selbst unterschiedlich. Also die härtere Mischung muss die funktionieren bei kühleren Temperaturen als die weichen zum Beispiel und dann auch länger oder es ist ultra kompliziert. Ja. Aber du brauchst ein bestimmtes Temperaturfenster. Und wie du schon gesagt hast, sobald du das mit einem Winkel über die Straße ziehst, baust du Temperatur auf, alleine durch Reibung. Du hast aber gesagt, du möchtest das kühlen auf der Geraden. Und eigentlich
es wird gekühlt.
Ja, es wird gekühlt. Aber meistens ist dein Problem nämlich, dass du zum Beispiel am Anfang, darfst die zwar ein bisschen anwärmen, wenn du startest, aber das ist immer noch außerhalb, die dürfen die, glaube ich, auf 80 Grad anwärmen, aber das ist unterhalb des Betriebsfensters der Reifen. Das heißt, die müssen irgendwie zusätzlich da Wärme reinbringen. Deshalb fahren die auch immer so Schlangenlinien,
um die anzuwärmen. Ja, das weiß ich.
Ja, und eigentlich möchtest genau, was du da machen könntest, ist eben, ich produziere zusätzlich Vorspur, um die Reifen aufzuwärmen, um die ins Betriebsfenster reinzukommen. Was ich dann aber machen kann, ist, ich kann damit meine Temperatur managen. Nämlich, wenn ich zu hohe Temperaturen habe, kann ich die Spur ein bisschen rausnehmen, um sie ein bisschen abkühlen zu lassen auf der Geraden. Oder ich sehe, meine Reifen sind eigentlich zu kalt. Ich kann die besser anwärmen. Und meistens ist nämlich genau das Problem, dass sie das managen müssen und nicht einfach grundsätzlich sagen können, sie müssen sie kühlen. Und meistens haben sie Probleme, dass sie zu kalt sind.
Ja.
Weil es ist gar nicht so einfach, also so ein Otto-Normal, selbst normale Leute, die schon mal Rennen gefahren sind, sind nicht in der Lage, bei einem Formel-1-Auto diese Reifen auf Temperatur zu bekommen. Das ist nämlich ganz schön schwierig. Die ist nicht so, dass die, also dass du mit zweimal im Kreis fährst. Ja, und die sind so hart, selbst die Weichen sind so hart, von ihrer Mischung her, dass du die richtig unter Belastung setzen musst, dass die sich anhören. Aber ja, ich fand es total interessant, dass sie so einen Trick rausgebastelt haben, dass du halt einfach sagst, ich möchte in der Kurve und auf der Geraden meine perfekte Performance haben und bastel dafür dann den richtigen Schräglaufwinkel eigentlich. Das ist der Stichwort, was wir haben jetzt. Boah, jetzt habe ich das ziemlich runter.
Hast du schön gemacht, ich habe es verstanden.
Hast du?
Ich hab's verstanden.
Ich bin ein bisschen unzufrieden mit mir, weil ich sehr runtergebrochen habe, aber wenn man da zu sehr, glaube ich,
fand's gut, Detail, kurz und knapp.
Weil man's, ja, wenn man dazu, glaube ich, jetzt zu sehr in die Details geht, dann.
Ja.
Ja.
Nee, verliert man sich also, da dann. Unabhängig sozusagen von der technischen Finesse, sage ich mal, bei dieser Geschichte, bin ich schon gespannt, wie es dann die Saison wird tatsächlich mit dem Reifenmanagement, weil die Mercedes hatten ja schon immer eigentlich eher Probleme mit den Reifen, dass die nicht lang genug gehalten haben oder häufig.
Ja, und das war ihr größtes Problem, geschweige denn, dass sie immer Weltmeister geworden sind, aber ja.
Ja, genau, aber da bin ich gespannt, ob das sich positiv oder negativ dann darauf auswirken wird.
Ich bin tatsächlich gespannt, ob sie es überhaupt benutzen, weil das ist halt noch bei dem im Rennen Gefahre, während du da mit 300 km durch die Gegend
hämmerst. Ja, bist wahrscheinlich mit zu viel anderen beschäftigt.
Ich weiß es nicht. Das sind Profis, das sind hochbezahlte Vollprofis. Ja. Die Ingenieure werden das einfach dran gebaut haben und gesagt,
probier mal.
Nein, ist fahr da, mal. Mach.
Ja. Aber ja, ich denke mir andererseits, die schaffen es ja auch auf einer Geraden mit 300 km/h noch irgendwie das Mapping vom Motor umzustellen, am Rädchen zu drehen. Da ist einmal an der Lenksäule ziehen und drücken, glaube ich, noch wesentlich einfacher.
Aber ja, wir können das uns als Normalmenschen nicht vorstellen, aber das sind halt Menschen, die
sind keine normalen Menschen.
Das sind keine normalen Menschen, wenn man sich da mal anguckt, was die alleine, was da an Reflexen so an, wenn so ein Auto mal ausbricht, wie schnell die da sind am Reagieren, das ist beyond belief. Es ist ja, aber ich fand's ziemlich cool. Und deshalb wollte ich das mal vorgestellt haben, quasi. Ich hoffe, es war nicht so schnell. Also für weiterführende Literatur, wenn das irgendwas ist, kann ich Race Car Vehicle Dynamics empfehlen von dem Herrn Milliken. Da steht so ein Quatsch auch noch drin. Das kann man sich mal gut durchlesen. Gut runtergebrochen, ja, das ist ein Workshop, den wir mal hatten von Optimum G. Das kostet allerdings Geld und da kommt man so auch nicht ran. Die erklären einem nämlich genauso Motorsport, Fahrzeugdynamik, auch schon runtergebrochen. Und das Ganze habe ich jetzt nochmal runtergebrochen. So, ja, dass also es mir wehgetan hat.
Es gibt nicht umsonst Leute, die sich nur damit beschäftigen, würde ich sagen.
Ja. Ich habe da jetzt auch ein Betriebsfeld angepasst, da arbeiten nur hochintelligente Leute, das sind die Besten der Besten, die da arbeiten. Und alleine, dass ich das Gefühl habe, ich habe so halbwegs verstanden, was sie damit bezweckt haben, hat mich schon ganz stolz gemacht.
Ja, also ich fand es gut, kurz und knackig, aber gut erklärt.
Ja, weiß ja nicht, was ich alles falsch gemacht habe.
Nö, aber ja, wie gesagt, das wissen, glaube ich, die viele andere, die uns zuhören, auch nicht dann.
Aber einige schon. Ich bin mal gespannt, ob Felix mich steinigt. Naja, was wir letztes Mal vergessen haben, was haben wir heute gelernt?
Das noch zusammenfassen. Das stimmt. Ja, ich habe gelernt, dass, wenn ich dich das nächste Mal in Aachen besuchen komme, auf jeden Fall einen Aluhelm mitnehme, um nicht aufzufallen.
Oh Gott. Ja.
Nee, aber, oder anders gesagt, dass es auch, wie viel waren es, 312 Bekloppte in Aachen gibt?
382,
noch schlimmer. Ja, genau, das habe ich gelernt. Ich freue mich auf mein Bier. Das ist zwar nichts Gelerntes, aber trotzdem. Und ich habe gelernt, dass allein das Reifenmanagement im Motorsport eine Wissenschaft für sich ist, wo sich viele intelligente Leute den Kopf drüber
zerbrechen. Darüber könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen.
Mit Sicherheit.
Wenn's nicht, da gibt es auch einen drüber. Starting Grid. Ja, der ist ziemlich gut.
Ja. Und was hast du Schönes gelernt?
Ich habe gelernt,
dass... Bei mir gab es ja nicht so viel zum Lernen.
Dass Galileo alles fake war. Dass wir mit einem Programm gelernt haben, das über Elektromoleküle berichtet. Ich kann es kaum glauben. Und dass die DARPA uns alle mit selbstgebauten Organismen umbringen möchte.
Ja. Das war wirklich so ein Life-Game-Changer, weil ich das wirklich überhaupt nicht auf dem Plan hatte und jetzt dann vorhin selber das zum ersten Mal gelesen habe. Ich dachte so, okay. Ja, daher weht der Wind.
Ja. Und dass wir Menschen uns eigentlich nur selber umbringen können. Aber es war ziemlich cool. Supercomputer können Leben bauen. Mit menschlicher Anleitung.
Das finde ich einerseits toll, andererseits macht es mir auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein.
Verständlicherweise.
Ja.
Doris Blockchain, glaube ich, lassen wir für heute. Wir nähern uns in 2 Stunden.
Ich würde auch sagen, das verschieben wir auf nächstes Mal.
Schon wieder ein Teaser.
Schon wieder ein Teaser.
Ja, ich kann nur so viel sagen, es ist so eins meiner frühen Themen. Ich bin jetzt wo ganz anders als Kind, ich weiß nicht, die Zeit müsstest du auch noch kennen, war ich immer so ein Meermensch und wollte eigentlich immer was mit Meeren machen, irgendwas mit Wasser. Und das kommt da so ein bisschen zurück, da habe ich mir quasi mein inneres Kind wieder zurückgeholt.
Ja. Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt bei dem Thema, aber gut.
Ja, Doris Blockchain, ich bitte dich. Ja, ich habe noch einen Rauskehrer, also wieder so unseren üblichen schlechten Witz am Ende.
Oh, ja.
Da müsst ihr durch. Ihr könnt ja jetzt schon abschalten. Nein, hört euch den an.
Ich habe Kopfhörer auf, deswegen kann ich leider keine Finger in die Ohren stecken.
Ja. Aber gut, wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.
Genau, in alter Frische, dann mit Doris Blockchain.
Und neuen Themen und Spaß.
Genau.
Gut.
Ja, dann hau mal den unvermeidbaren Rauskehrer raus.
Okay. Also, ein Heißluftballon kommt in dichten Nebel. Der Nebel ist so dicht, dass die Besatzung völlig die Orientierung verliert. Plötzlich sehen sie Lichter und sie beschließen, tiefer zu gehen in der Hoffnung, dass sie jemanden finden, den sie nach dem Weg fragen können. Und tatsächlich, sie sehen einen Ingenieur. Hallo, können Sie uns sagen, wo wir sind? Der Ingenieur schaut kurz und ruft zurück. In einem Korb unter einem Ballon etwa 9 Meter über dem Boden.
Sind Bleib Ingenieure sagen, wirklich ne? so drauf?
Ja.
Ich weiß es ja nicht.
Deshalb finde ich es ja lustig.
Ja, gut. Also dann, mir wird das nicht so viel helfen, wenn ich in diesem Ballon sitzen würde.
Das ist ja der Winz. Gut, dass du den noch erklärt hast.
Ja.
Wunderbar.
Sehr gerne.
Dann
würde ich sagen, sayonara, hasta la vista, bye bye, see you later, Alligator.
Ja, tschüss.
No, bis dann, ciao.